Also ich freue mich, dass wenigstens ein paar da sind und Thema heute wird sein eine Geschichte, mit der ich mich meiner Doktorarbeit beschäftige. Soll gehen um die Privatsphäre und Sicherheit im Ubiquitous Computing. Was ich heute Abend ansprechen möchte, ich habe mir gedacht, ich erzähle erstmal kurz mal für die Leute, die mit diesem Buzzword noch nicht so oft über die Quere gekommen sind, zwei, drei Sätze dazu, was das Ubiquitous Computing ist, was sich die Leute darunter so vorstellen, die daraus resultierende Privacy-Problematik und anschließend habe ich einfach ein paar verschiedene Lösungsansätze und verschiedene Verfahren, die es schon gibt oder die auf meinem Schreibtisch so vor sich hingären, einfach mal exemplarisch rausgepickt, um mal zu zeigen, wie man im Umfeld vom Ubiquitous Computing Sicherheit, Privatsphäre, wie man das da realisiert und da merkt man dann kriegt man zumindest ein Gefühl dafür, dass es an der Stelle streckenweise ein bisschen anders funktioniert als, ich sag mal, bei irgendwelchen normalen Internetanwendungen. So, Ubiquitous Computing. Das Ganze ist, also dieser Begriff ist geprägt worden von Mark Weiser Anfang der 90er Jahre und so seine Idee war, also den Computer also quasi unsichtbar zu machen. Also er hat es in einem recht populären Aufsatz, The Invisible Computer, hat er das also so formuliert, ich habe es als Zitat mal rausgeschrieben, man kann die Computer erreichen in der ganzen Umgebung von den Menschen und die Dinger werden in ihrer Form und ihrer Gestalt, werden sie sich so entwickeln, dass sie vom Benutzer eigentlich nicht mehr wahrgenommen werden, die sind für ihn quasi unsichtbar. Und auf die Idee ist der gute Mensch nicht einfach so gekommen, sondern der hat sich angeschaut von also technische Trends aus der Vergangenheit und hat die auf heutige PCs übertragen. Wer beim Frank in der Vorlesung gesessen ist, der weiß, der hat bei denen schon so historische Fakten erfahren, dass es in den 50er Jahren also nicht einzelnen Staubsauger und einzelnen Mixer gab, sondern da konnte man einen Motor kaufen. Und an dem Motor, da hat es dann verschiedene Aufsätze gegeben, eben zum Mixen und zum Quirlen und zum Staubsaugen und um eine Waschmaschine anzutreiben oder was auch immer. Also der Motor war was ganz Revolutionäres und was Neues und dass man das Ding jetzt in so einer handlichen Kiste hat und einfach an eine Steckdose anschließen konnte, das war einfach neu. Und ein Motor war von der Herstellung her so teuer, naja, dass man halt nur einen davon in den Haushalt reingetan hat und dann eben die verschiedenen Funktionen mit Geräten rangesteckt hat. Und wer von euch hat noch einen Motor daheim, außer im Elektronikbaukasten? Das dürfte die Minderheit der Bundesbürger sein, vermute ich mal. Die Dinger stecken einfach überall drin, sie sind kleiner geworden. Zum einen, zum anderen, billiger natürlich auch. Und man hat einfach angefangen, den Aufwand mit Geräte zusammenstecken und auseinanderzubauen und das Ding vom Wohnzimmer in die Küche zu tragen und so. Man hat einfach angefangen, spezialisierte Geräte dafür zu basteln, weil es ist einfach viel bequemer und viel handlicher und wenn das Zeug klein ist, warum soll man dann den Aufwand betreiben? Und genau dasselbe hat der Mark Weiser eben auf die PCs übertragen. Der hat sich angeschaut, also wir haben mit den Computern angefangen, mit Großrechnern, wo Leute dann also anfänglich noch mit Stapeln von Lochkarten zu den Operateuren mussten. Das hat sich dann weiterentwickelt, dass man eigene Terminals hatte. Irgendwann kam jemand auf die Idee, hat PCs gebaut, etc. Und so entwickelt sich das ganze Ding zum Alltagsgegenstand. Wie gesagt, es wird in irgendeiner Form unsichtbar, beziehungsweise nicht im Sinne von durchsichtig natürlich, sondern im Sinne von, man nimmt es nicht mehr bewusst als Technik, als eigenes Gerät wahr und die Dinger stecken einfach überall. Ah, ich sehe schon, ich habe ein bisschen vorgegriffen. So die Entwicklung vom PC. Also es gab mal am Anfang jemanden, der meinte, ja, Computer sind ja schön und gut und man legt dem armen Herrn Watson, da legt man ein Zitat in den Mund, ich glaube es ist schriftlich nicht belegt, dass er davon ausgeht, dass der Weltmarkt Platz hat für etwa 5 Computer. Also nach heutigen Maßstäben müssen das ganz schöne Wummen sein, um noch den Bedarf zu decken. Unser lieber Freund Bill hat irgendwann fabuliert, dass er seine Vision schon von frühester Jugend an war, dass man einen relativ preiswerten Computer hat, für jede Person seinen eigenen Rechner auf dessen eigenen Schreibtisch. Und ich sag mal, in den 80er, 90er Jahren war das so eine Sache, wo man, oder also eine Aussage, wo man sagen könnte, okay, tatsächlich, das entwickelt sich so. Wenn ich jetzt dort hier in den Raum rein frage, wie viele Computer hat jeder von euch? Also ich bin mir sicher, der Durchschnitt ist größer als 1. Also man sieht schon, also auch über den Stand bewegen, haben wir uns schon deutlich drüber rausbewegt. Man hat auf der einen Seite, also man hat nicht nur das universelle Arbeitsgerät, man hat auf der einen Seite den Arbeitscomputer, der vielleicht besonders hergerichtet ist mit einem schönen TFT oder so, der vielleicht nicht so leistungsfähig ist, da hat man halt einen Rechner, den man halt noch hatte, dafür hergerichtet. Man hat einen Laptop, weil man ja unterwegs was machen möchte, und so der ein oder andere hat noch eine Dattelkiste, bei der es egal ist, wenn man sich mal irgendwelches Ungeziefer drauf einfindet, der wird eh alle halb Jahr geplättet, weil man ohnehin die neuesten Grafiktreiber drauf macht und man baut eine neue Grafikkarte ein, das muss ja State of the Art bleiben, um die neuesten Spiele zu spielen. Also allein von daher sieht man schon, wie sich die Computer verändern. Die Xbox ist auch so ein Beispiel, auch so ein Technikgimmick. Es ist ja eigentlich, wenn man sie aufmacht, es ist ja eigentlich ein PC drin, aber er ist halt, die einen sagen kastriert, die anderen sagen spezialisiert, halt auf einen Zweck eben speziell fürs Spielen. Und wie gesagt, in dem Schrieb von Mark Weiser war eben die Idee, dass es eben, dass sich das Ganze noch, der Trend noch fortsetzen wird, und zwar ganz dramatisch, dass er redet davon, also von hunderten Geräten pro Person. Ist natürlich ein Griff in die Zukunft momentan, aber wenn jeder mal bei sich den Haushalt daheim durchzählt, wie viele Computer bei ihm inzwischen so ihren Dienst tun, wenn man jetzt mal ein bisschen Computer nicht nur als PC, als Universalgerät fasst, sondern darüber hinausgeht, das Auto darf man als mindestens einen Computer zählen. Gerüchte halber hat allein das Binary, um das Autoradio von Mercedes zu betreiben, über 2 MB. Also, ja, also es sind eine ganze Menge Computer schon rings um uns rum. Und das Ganze wird sich, so wie die Zeichen aussehen momentan, es wird zumindest in diese Richtung gehen, was der Mark Weiser da eben vermutet hat. Also die Dinger werden immer kleiner, und hier fehlt ein Font. Auch ganz nett. Na gut, was soll's. Die Dinge werden immer kleiner, sie spezialisieren sich, und zwar so weit, bis man sie eben nicht mehr wahrnimmt. Auf der einen Seite kann man Alltagsgegenstände um neue Funktionen anreichern. Also das kommt natürlich das unrühmliche Beispiel mit der Milchtüte, die sich mit dem Kühlschrank unterhält und der Kühlschrank einen dann warnen kann. Hey, deine Milch, die ist einen Tag vor dem Verfallsdatum. Guck mal danach, was die macht. Nicht, dass da sich intelligentes Leben entwickelt. Also es ist aber immer noch die normale Tüte Milch, aber erweitert um ein Zusatzgimmick. Auf der anderen Seite können solche Minicomputer neue Funktionen generieren. Man könnte sich also vorstellen, einfach entsprechende Geräte bauen, die halt einer speziellen Funktion dienen. Eine Idee, die wir bei uns im Büro mal hatten, wäre zum Beispiel, also gesetztenfalls die passenden Schnittstellen wären da, aber also es wäre ein Gerät, was momentan für sich allein keinen Sinn macht, wäre so eine Art Datenpipette. Das ist doch ziemlich lästig. Auf dem einen Rechner hat man einen Textausschnitt, eine URL oder was auch immer, und will die kurz zum Kollegen auf den Bildschirm rüberbringen. Ich will nur dieses Ding. Wie kriege ich es jetzt da drüber? Na toll, okay, ich schicke ihm eine Mail. Also wäre cool, wenn ich einfach so eine Art Stift hätte. Ich gehe einmal da drüber auf den Schirm rüber, der Computer weiß, was ich jetzt meine, trage das zu ihm rüber, wäre ein nettes Gimmick. Also das wäre zum Beispiel sowas in der Richtung. Jeder würde es verstehen, was das Ding soll, wenn das also vom Handling entsprechend ist. Als Computer würde diesen Stift oder wie auch immer das Teil dann aussieht, würde vermutlich keiner mehr als richtigen Computer sagen, das ist ein Rechner. Es ist halt einfach ein angenehmer Gegenstand, ein schönes User-Interface. Was das für weitere Folgen hat, dieses Verschwinden, also dass das Zeug immer kleiner ist, dass man von dem Ding nichts mehr wahrnimmt, bedeutet bei vielen Geräten auch, dass sich der Benutzer, wenn er es nicht mehr wahrnehmen soll, dass es dann in irgendeiner Form geartete autonome Stromversorgung geben muss. Also ich will bei meiner Milchtüte nicht die Batterien wechseln müssen. Blödsinn. Muss anders funktionieren. Eine Menge Geräte werden einfach Netz haben, da ist es dann gar kein Problem. Andere muss man sich was einfallen lassen. Und die weitere Miniaturisierung, je kleiner was wird, desto größer ist die Chance natürlich, dass ich das mal in die Hosentasche stecke. Oder in den Einkaufskorb oder wo auch immer. Jedenfalls, das Zeug hat gute Chance, dass viele von diesen Geräten tragbar sein werden. Also entweder dafür gedacht, dass man sie mit sich rumträgt, wie Geldtaschen, Handys etc. Oder eben einfach durch das als Nebeneffekt, dass man es einfach mit sich rumnimmt, weil es einfach geht. Ich pack's ein, nehme es zu einem Freund mit, ich trage es vom Laden nach Hause und so weiter. Und dann, das Ganze macht wenig Sinn, wenn diese Geräte zwar ihren Computer in sich drinne haben und der vor sich hinwirkelt, aber der keine Chance hat, mit der Welt zu kommunizieren. Also ein Haufen Zeug wird irgendeine Schnittstelle nach außen haben und damit das Ganze unauffällig ist, keine Kabeln von irgendwelchen Joghurtpackungen weg, bitteschön. Also wird viel davon über Funk gehen. So, und einige von den Sachen, die ich jetzt hier so aufgezählt habe, eine ganze Reihe von Geräten gibt es schon, die heute einfach schon vorhanden sind. Also das ist dieses Ubiquitous Computing klingt unheimlich, dieser Name, oder Ambient Intelligence oder Pervasive Computing, oder es gibt 5000 Buzzwords dafür, die etwa dasselbe Szenario, dieselbe Idee beschreiben. Das ist nicht ganz so abgehoben, wie es so vom Buzzword her klingen mag, sondern es gibt eine ganze Reihe Szenarien und Gerätschaften, die wir schon heute so rings um uns herum haben. Also auf der einen Seite die Sache mit dem, gut, das ist noch leichter Science Fiction, der intelligente Kühlschrank, den gibt es prototypisch, den kann man, ich glaube, den habe ich von Hitachi oder so, war es das Bild, den kann man zum Beispiel bei Metro im Future Store begutachten, wie die sich das vorstellen. Dann, was wohl oder übel über kurz oder lang jeder von uns in der Brieftasche haben wird, das ist der elektronische Reisepass. Beziehungsweise ab, ich glaube Anfang nächsten oder Anfang übernächsten Jahr auch der Personalausweis. Das soll auch entsprechend ausgestattet werden. Es ist immer noch derselbe Reisepass. Es wird einem sogar garantiert, dass der Reisepass dieselbe Gültigkeit hat, mit oder ohne Chip. Also wenn der Chip mal defekt ist, wird das Dokument dadurch nicht ungültig. Aber man reichert ihn eben um Zusatzfeatures an, nämlich zum Hinterlegen der Daten, die ohnehin schon draufgedruckt sind in digitaler Form, und B dann eben noch mehr, was auch immer sich die Innenminister und ich weiß nicht wer noch alles ausdenkt, Fingerabdrücke, Iris-Scan, das sind so die ersten Sachen, die da konkret angedacht sind momentan. Dann, ja, das ist ein Screenshot von einer wunderschönen Website, Track Your Kids, co.uk, also für die besorgten Eltern. Gibt es hier zwei sehr glücklich aussehende Teenager, die ausgestattet sind mit solchen Tamagotchi-artigen Handys mit reduzierter Funktion, wo man drei Telefonnummern einspeichern kann, nämlich Papa, Mama, Oma oder so. Also das Kind telefoniert damit nicht mit jemand anderem, reißt damit nicht die riesen Gebühren rein. Und ein netter Nebeneffekt ist, man sieht es hier klein in dem Bildchen drinne. Man kann dieses Ding von entsprechend freigeschalteten Gegenständen, entweder Web oder ein anderes Handy, kann man gucken, kann man lokalisieren, wo sich das Kind gerade aufhält. Also ich weiß nicht, ob das psychologisch so sinnvoll ist, aber ich weiß nicht, aber ich bin noch nicht Vater, von daher vielleicht denke ich ja irgendwann mal anders. Dann der erwähnte Future Store, der ganz groß auf die RFID-Technik abzielt. Man möchte, also die ursprüngliche Idee von denen ist, man möchte die Logistik verbessern, und zwar vom Produzenten, von der Produktion eines Produkts bis hin, wo die Produkte im Laden stehen und vom Käufer mitgenommen werden und zur Kasse getragen werden. Möchte man eine lückenlose Kette zur Kontrolle der Daten. Das Ganze ist jetzt hier mit einem Frischkäse gezeigt. Dieselben Interessen sehen wir nicht nur bei Lebensmittelprodukten, also Speditionen sind natürlich allgemein daran interessiert zu wissen, welche Palette ist gerade auf welchem LKW. Ähnliche Bestrebungen, und ich vermute mal technisch wird es letztlich ab einem bestimmten Punkt ähnlich gelöst, ist mit Tierfleisch in der EU. Es gibt eine neue Verordnung, die, ich weiß nicht, ob schon verabschiedet oder zumindest im Gären ist, die eine lückenlose Dokumentation der Produktion von Tierfleisch fordert. Und zwar jetzt auch wieder wirklich von der Geburt vom Kalb über die Ernährung bis hin zum Schlachten, den Transport von dem Fleisch, wo ging es wann hin, wie war es gekühlt. Dann wird Wurst draus gemacht oder gehacktes oder was auch immer. Und das landet dann beim Metzger. Und wenn der Kunde zum Metzger hingeht oder der Kontrolleur und sagt, so, hier das Fleisch, was jetzt auf der Theke liegt, ich möchte wissen, von welcher Kuh war das, dann müssen die Daten vorhanden sein. Okay. ab irgendeinem Punkt wird das ziemlich sicher dann auch so laufen, dass man da RFID-Tags oder eine andere Tagging-Technologie verwendet, um einfach die Kontrolle zu haben. Das einfach nur mit einem auf einem zweiten Weg nur mit Papier zu machen, das wird ziemlich sicher schief gehen. So, noch ein prominentes Beispiel. Ein Fußballticket ist mit einmal nicht nur ein Fußballticket allein, sondern da steckt auch ein RFID-Chip drin. Sollte leichtere Kontrollen ermöglichen, dass die Fans schneller reinkommen. Und man wollte damit den Schwarzmarkt erschrecken, indem man sagt, hey, das ist alles an Namen gebunden, wir kontrollieren das ganz scharf. Letztendlich ist es, glaube ich, in weniger als 1% der Fälle stichprobenartig kontrolliert worden. Also auch hier wurde kräftig gebellt und danach wenig gebissen. Man konnte Tickets trotzdem bei eBay für horrende Preise kaufen. Ich glaube, das war gerade das, was sie vermeiden wollten oder so. Naja, aber es ist ein Beispiel dafür. Möglicherweise sogar ein sehr schönes. So, und das sind die ganz Verrückten, die ganz Hippen, Entschuldigung. Das sind die Leute, die in die Disco wollen und den Disco-Eintritt und ihre Cocktails da nicht mehr die Geldbörse zücken wollen. Sondern die haben sich, also dieses Käpselchen, was der da zwischen den Fingern hält, das ist auch ein RFID, haben sich das Ding einfach unter die Haut spritzen lassen. Hier auf dem Röntgenbild, man sieht so zwischen Ringfinger und Mittelfinger, sieht man hier nochmal so, wo der Pfeil hin zeigt, nochmal so einen hellen Schatten, da haben sie ihm das hingespritzt. Also der kann einfach bezahlen, also der legt einfach die Hand auf den Tisch und gut ist. Anderswo haben sie es in den Oberarm rein, na gut, lassen wir das. Was das Teil macht, die meisten, die Dinge, die momentan verwendet werden für diese Discos, die sind ganz dumme Chips, die liefern die Antworten einfach nur, wenn sie angesprochen werden, mit einer ID. Die liefern also eine Zahl aus, das ist Kundennummer 0815. Ende mehr nicht. Also, zum einen mal, wenn die schlau sind, dann sparen die Discos dadurch Geld, indem sie bestehende Nummern schon einfach wiederverwenden. Dann müssen sie dem nämlich nicht nochmal extra was implantieren. Zum anderen, ich denke mal, das Problem liegt einfach nur am Medienzugriff von RFID. Also wie viele davon pro Kubikmeter Luft vorhanden sein können, dass es mit dem Medienzugriff noch sinnvoll klappt. Also ich glaube nicht, dass sich das dramatisch anders verhält, so Sachen, die knapp in die Fettschicht implantiert sind. Oder ein Stapel RFID-Aufkleber, die ich auf den Tisch schmeiße. Ich glaube nicht, dass er sich dramatisch anders verhält. Und mit den RFIDs auf dem Tisch, ich glaube, da hast du mehr oder dein Laden mehr Erfahrung damit, wie viel da geht pro Kubikmeter, als ich das jetzt weiß auswendig. Also dürfte sich ziemlich ähnlich verhalten. Das ist dieselbe Technologie, also warum soll es anders sein? Okay, von was schwärmt man so für die Zukunft? Das ist von einem EU-Projekt über Ubiquitous Computing, ein Screenshot oder ein Foto, was von denen ihrer Webseite kommt. Man sieht so die heile Welt, schöne warme Farben, die glückliche Familie, die im Wohnzimmer sitzt. Und hier diese hellen Linien, das sind so die Beziehungen, die unsichtbaren Kommunikationsbeziehungen zwischen den verschiedenen Geräten. Und ich habe da jetzt mal einfach mal so exemplarisch ein paar Sachen, von denen man halt immer mal wieder liest, mal so mit Sprechblasen hingeschrieben. Also man kann natürlich einfach, wenn die Dinger klein genug sind und kann man die einfach als Sensoren überall im Haus noch mit einbauen letztlich. Das Ding meldet, Tapete ist noch in Ordnung, wir müssen noch nicht neu streichen. Das Mauerwerk hat auch keine Feuchtigkeit gezogen, soweit alles in Ordnung. Dann sind da hinten dran Lampen, da kann man das Licht ein- und ausschalten, die empfangen halt einfach Befehle, Licht an, Licht aus. Darum kümmert sich der ganz rechts der Lichtschalter, der kennt, Personen im Raum, es ist dunkel, der Fernseher ist nicht an, also könnten wir Licht brauchen. Dann sagen die dem Licht, sorgt doch mal für ordentlich Beleuchtung. Da in der Ecke, da ist vielleicht der Regler für die Fußbodenheizung, der sagt, es sind Personen da, es ist jemand im Haus, also sorgen wir mal für gemütliche 20 Grad überall, außer im Schlafzimmer, da will man vielleicht nur 17. Auf dem Tisch liegt so ein Universalgerät, das ist keine richtige Fernbedienung mehr, das könnte dann fürs Ubiquitous Computing, also so eine Art Sichtgerät sein. Das Ding kann sich mit allen möglichen Geräten unterhalten und weil die Dinger ja nur funken können und das kann der Mensch ja so schlecht hören oder sehen, zeigt es dann halt auf dem Bildschirm an, was da los ist. Das kann so als universale Fernbedienung für alles Mögliche dienen. Auf dem Boden sind Sensoren drin, die merken, aha, die Staubdecke hat schon dramatisch zugenommen. Es fängt an manchen Stellen auch schon an schmierig und klebrig zu werden. Es sagt, es wäre mal wieder nett, wenn der Putzroboter vorbeikommt, oder also die Putzfrau, meine ich, vorbeikommen könnte. Und irgendwo steckt dann im, gibt es noch das, den Stauraum, und da stellt man fest, ja, Putzmittel im Haus, da ist nichts mehr da. Also meldet es so dem intelligenten Einkaufszettel, man könnte auch mal wieder Putzmittel nachkaufen. Das wäre auch nicht schlecht, damit der Boden wieder gut ausschaut. Das war jetzt dann alles sehr stationär. Mobil könnte sowas so aussehen. Da haben wir den Patrick, der da gerade durch die Fußgängerzone läuft, neben ihm sein Arbeitskollege Bob. Der PDA oder so ein, eben so ein Gerät, was so ein Universalgerät, was der Patrick dabei hat, der könnte erkennen, nebendran läuft der Bob, dann könnte ihn so diskret daran erinnern, du, der Kerl hat morgen Geburtstag, vielleicht kaufst du ihm noch eine Kleinigkeit. Bob hingegen hat seine Rechner so eingestellt, dass er sich mit Patrick, seinem Rechner, ganz gut unterhalten kann, insbesondere mit dem in seinem Terminkalender. Dann kann der automatisch mit ihm ausmachen, du, lass uns einen Termin machen zum Squashen, können die Geräte das automatisch aushandeln. Also wenn er den Termin reinschreibt, dann könnte es sein, dass Patrick gesagt hat, gut, der darf Termine vorschlagen, die können bei mir im Kalender schon mal ausgegraut erscheinen, bis ich dann sage, das ist okay. Dann gibt es hier von mir aus irgend so eine hübsche Stele, so schickes Zeug, was wir auch am Münsterplatz haben, was die Ozonwerte anzeigt, die Temperatur und die Prognose momentan. Das Ding macht es dann natürlich nicht mehr nur mit dem Display, sondern das können wir ja auch als Information einfach in die Gegend funken. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Weiter vorn erkennt Patrick sein Rechnerli, davon läuft die Alice. Er sieht sie zwar gerade noch nicht, aber es ist halt gerade in Funkreichweite, und dann kann er ihn dezent daran und umgekehrt. Die Alice bekommt auch die Nachricht, Patrick ist ja ein Freund von mir. Und dann kommt da die Nachricht, aha, bekommt von Patrick noch 20 Euro. Oh, gute Erinnerung. Die wären sonst auch verschickt gegangen.
Wer kriegt die Nachricht, Alice oder Patrick?
Hoffentlich beide. Patricks Handy hat vielleicht benutzt vielleicht noch irgendeinen Location-Based Service, also einen Dienst, der jetzt nicht eben per Funk, also einfach, also die Lokationsinformation einfach aus der Funkreichweite hernimmt, sondern indem sich halt über einen Dienst, der über also über irgendein Netz, zum Beispiel Internet, erreichbar ist, und dem sagt, du, ich bin gerade hier und hier. Die Lokation kann er über seinen Provider, Telefonprovider rausfinden, oder er hat ein Mini-GPS dabei und sagt, sag mir doch mal die Pollenflugvorhersage, wie schaut es aus? Muss ich hier jetzt damit rechnen, dass ich mit meiner schweren Birkenallergie hier Probleme bekomme, oder habe ich keine Probleme, brauche ich auf nichts aufpassen? Dann hier drüben gibt es noch, sieht man so an der Tür, so dieses hübsche gelbe geschwungene M. Die könnten auch einen Dienst anbieten, also zum Beispiel die Angebote der Woche anzeigen auf so einem universalen Sichtgerät. Man könnte dort Bestellungen aufgeben. Also alles in allem Dienste, die, ich nehme an, da werdet ihr mir recht geben, also vom Prinzip her mal durchaus praktisch sind. Wäre da nicht so das Wörtchen, wenn nicht wäre. Ja, die beiden Szenarien, wir haben die drei Leute, wir haben die glückliche Familie. So, was ist, wenn die jetzt aber mal nicht da sind und die Informationen planen trotzdem noch in die Öffentlichkeit raus? Der Lichtschalter sagt, Person im Raum, nö, Licht kann ausbleiben. Die Heizung weiß, die Leute sind alle im Urlaub, also ist es niemand da, dann können wir Heizkosten sparen. Also Heizung absenken. Das sind jetzt dort Informationen, die, also wenn die einfach nur so, also im Haus bleiben, ist das immer noch kein Problem. Wenn jemand von außen diese Informationen mitbekommt, und das kann jetzt zum Beispiel auch einfach nur, also klar, wenn die Heizung von sich aus sagt, über Funk publiziert die nächsten 4 Tage 16 Grad, bitteschön, dann ist natürlich ganz eindeutig, aber auch schon ein Thermometer, was einfach nur im Haus drinnen steht und über Funk abrufbar ist, kann insofern schon ein Problem sein, dass jemand von außen eben messen kann, also ich sag mal, jemand, der irgendwas etwas Schurkenhaftes plant, Der gibt sich technisch vielleicht ein bisschen mehr Mühe, der stellt einfach ein Gerät hin, was so regelmäßig die Thermometer in der Umgebung abfragt. Der hat vielleicht ein bisschen eine bessere Antenne dabei, dass er für ein klein wenig Reichweite sorgt. Und dann kann der über zwei Tage mal diskret beobachten, wie ändert sich die Temperatur in den verschiedenen Häusern. Und so Häuser, wo sich die Temperatur gar nicht ändert und zum Beispiel im Winter so nach Neujahr oder über Fasching oder was auch immer, konstanter Temperatur von 16 Grad gehalten wird, da kann man sehr sicher davon ausgehen, dass da niemand daheim ist. Also da kann man mal einen Besuch abstatten, einen vormittäglichen, wie die Polizeistatistik ja sagt. So, unten hatten wir Alice, Patrick und Bob. Dumm ist natürlich, wenn da noch eine ganze Menge mehr Namen erscheinen. Und zwar Namen von Leuten, die ich gar nicht kenne oder umgekehrt. Mein Name geht nicht jedem was an. Vollkommener Blödsinn. Warum soll der in der Welt rumposaunt werden? So, das nächste Szenario schaut dann natürlich so aus. Da kann das was in der biometrischer Reisepass-Diskussion immer als Skimming bezeichnet wird, ist dann natürlich dann ganz einfach möglich. Also das Abschöpfen von Informationen. Jemand stellt einfach mal einen Empfänger hin und sammelt einfach Informationen, erstellt dadurch Bewegungsprofile, Gewohnheitsprofile etc. etc. So, das nächste sind dann natürlich die schönen personalisierten Dienste, die einen dann irgendwann anfangen zu bequengeln, wie das gelbe M hier. Der dann gleich sagt, hallo Patrick, das gleiche wie die letzten Tage, soll ich dir das gleiche gleich rausbringen? Das ist mitunter A, lästig, B, in manchen Situationen sogar sehr peinlich und C, es geht eigentlich niemandem was an. Vor allem die nicht. Also, wenn da dann nochmal ein Datenaustausch stattfindet mit jemand anderem und dann hier die das gelbe M der AOK oder einer x-beliebigen Krankenkasse weiter sagt, also der Patrick, der kommt bei uns regelmäßig vorbei und mindestens dreimal pro Woche verputzt er zwei Burger. Und schon gehen die Krankenversicherungsbeiträge für den armen Menschen hoch und der hat keine Ahnung warum. Und auch hier wieder der Punkt ist, geht es da jemandem was an? Ist das in Ordnung, die Daten einfach so weiterzugeben und so weiter und so fort? In Ordnung ist es vermutlich nach bestehenden Datenschutzrichtlinien natürlich nicht, aber andererseits, wer merkt's? Und die Leute da in Grün, die sind nicht ganz so, die sind durchaus findig, um an Daten ranzukommen. Das hatten wir im letzten Vortrag ja auch. Es gibt sicherlich einen guten Grund, warum diverse Krankenkassen im Payback-Konsortium drin sind. Klar, geht es um solche Informationen, eben um Gewohnheiten von Leuten und da kann man mal auf sehr einfache Weise mal verifizieren, wenn jemand einen Antrag stellt, in die private Krankenkasse aufgenommen zu werden, der gibt da an, er ernährt sich gesund, ist alles in Ordnung, ja, das gleichen wir doch mal mit seinem Payback-Profil ab, ob das zumindest so im Großen und Ganzen stimmt. Oder hat sich das, oder man beobachtet, das ändert sich das im Laufe der Jahre, Leute und ändern sich ja, ja? Ja. Und das Profil passt dann gar nicht. Also das macht es natürlich noch schlimmer, wenn man Falschinformationen hat und ich sag mal solche Informationen falsch auswertet. Also wenn der Kerl, wie das Beispiel jetzt gerade war, der kauft jede Woche 5 Flaschen Schnaps für den Fußballclub und bringt die ins Clubheim mit und daraus folgt die Krankenkasse, der Mann muss schwerer Alkoholiker sein. Die Daten, wie gesagt, in dem Profil steht nur drin, hat dann und dann so und so viel gekauft, wenn das falsch ausgewertet wird oder also tatsächlich also falsche Daten, also wirklich falsche Daten in Umlauf kommen. Ich sag mal, die erwähnte Payback-Karte liegt auf dem Boden und jemand anderes nimmt es und benutzt sie halt mal just for Kickers, Meckers, warum auch immer. Dann gibt es ein ziemliches Durcheinander. Ja? Also Änderungen des Tarifs oder komplette Ablehnung aufgrund vom Payback-Profil weiß ich nichts. Andererseits ist es auch, ich sag mal, saumäßig schwer nachzuweisen. Da, ja, kommt. Ich habe keine Ahnung, wie so eine Krankenkassenablehnung ausschaut, muss ich ehrlich zugeben. Ich hatte bis dato noch nicht das Vergnügen, mich mit einer privaten rumzuschlagen. Ja, also Entschuldigung hier an der Stelle an die AOK, ich habe ein Krankenkassenlogo genommen, irgendeins, und eins genommen, wo man weiß, dass er Krankenkasse sein soll. Ja?
Was sagst du auf das Argument, dass eine Versicherung an sich ja eine Solidargemeinschaft ist? Sprich, viele zahlen ein, um die Ausleistung, Unfälle oder sonst irgendwas von Einzelnen zu tragen, und dass es unter dem Aspekt auch sinnvoll wäre, unsozial handelnde Mitglieder der Solidargemeinschaft zu bestrafen, mit höheren Beiträgen. Das ist doch an sich nicht. Antwort ich auf sowas?
Also die Versicherung als Solidargemeinschaft, das ist eine sehr schöne, ich sag mal, eine sehr schöne Umschreibung. Eine Versicherung ist für mich in erster Linie eine Firma. Und eine Firma ist laut dem, keine Ahnung welchem Bundesgesetz, dazu angehalten, Gewinnmaximierung anzustreben. Das ist sogar gesetzlich. Die können sich nicht mal, also jede Firma wird es aus reinem Eigeninteresse machen, aber die sind sogar gesetzlich dazu angehalten, nicht als karitative Stiftung aufzutreten. Dafür gibt es eben karitative Stiftungen als Rechtsform und nicht eben irgendwelche Firmen, irgendwelche Gewerbe. Jemand, der gewerblich tätig ist, ist dazu angehalten und also letztlich, ich glaube juristisch, gibt es eine juristische Keule, dass er versuchen muss, Gewinn zu erwirtschaften.
Nicht bei jeder
Gewerbeform. Okay, in Ordnung.
Es gibt ja auch zum
Beispiel GmbH. Ja, die haben aber wie gesagt eine eigene Rechtsform, genau aus dem Grund, um sowas zu kennzeichnen. Aber Krankenkassen gehören da typischerweise nicht dazu. Oder also die privaten Krankenkassen. Also letztlich geht es bei jeder Firma irgendwo darum, den Gewinn zumindest so zu machen, dass eine Firma gut über die Runden kommt. Also mal vorsichtig ausgesagt. Richtig, um einfach Wahrscheinlichkeiten auszugleichen. Die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, ist sehr klein, aber wenn es passiert, ist es eine ziemliche Katastrophe. Und aus dem Grund mitteln wir den Betrag halt auf viele Leute, entsprechend viele Leute abgeleitet aus dieser Wahrscheinlichkeit, und dadurch passt es im Durchschnitt wieder. Das ist die Grundidee von der Versicherung.
Und
ja. Das ist schon richtig. Ich sage mal, jemand, der jede Woche fünfmal zum Bungee-Springen geht und eine Berufsunfähigkeitsversicherung hat, der hat natürlich ein deutlich höheres Risiko als jemand, der brav zu Fuß zur Arbeit geht und ansonsten ein bisschen Sport treibt und sonst nichts macht. Das ist richtig. Und von daher, ich meine, die verschiedenen Beiträge mit verschiedenen Risikogruppen und sowas, das bekommst du an allen Ecken in verschiedensten Formen mit. Du hast also die Versicherungen machen es ja tatsächlich so. Also du zahlst andere Tarife, ob du für deine Hausratsversicherung, ob du Erdgeschoss wohnst oder im ersten Stock. Du zahlst andere Tarife, ob du in welchem Viertel du wohnst. Wie bitte? Kfz-Versicherung. Genau, Kfz macht das Modell ein bisschen vielschichtiger. Die haben auf der einen Seite die Statistik, welche Modelle werden häufig geklaut. Die haben als zweiten Punkt so die Fahrpraxis. Und die haben als dritten Punkt so, die lassen also die Fahrerfahrung, die Routine dadurch reinfließen, indem sie diese Staffelung nach Klassen machen, wo man sich allmählich nach zu günstigeren Beiträgen arbeitet. Wenn mal ein Unfall passiert, wird man rückgestuft und zahlt wieder mehr. Also klar, die fahren das alle auf ihre Art und Weise, aber es ist eine Frage, wie ich mir die Daten beschaffe. Das ist der, ich glaube, der Knackpunkt. Ja?
Yeah.
ich sag mal, das hast du diese Idee, dass Datenschutz kein Täterschutz ist, gerade jetzt in dem Fall. Ich sag mal, wenn man einen Funken an Moralvorstellung hat, dann sollte man, also ist zumindest dem Normalsterblichen klar, dass dieser Pfeil hier ein höchst unanständiges Vorgehen ist. Zumindest dieses. Und dass das nichts mit Täterschutz oder sonst was zu tun hat, sondern dass es einfach ein Punkt ist, was die nichts angeht. Wenn sie die Krankenversicherung diese Daten möchte, dann soll sie die sich nicht über sieben Ecken beschaffen, sondern dann sollte es einfach, ja, wie sogar das Gesetz ja vorschreibt, die Geschichte mit der informationellen Selbstbestimmung, sondern sollte es dafür einfach einen offiziellen Kanal geben. Und der kann zum Beispiel so aussehen, dass die Krankenversicherungen sagen, hey, alle 5 Jahre sollte jeder von uns Versicherte zu so einem Art Check-up einfach kommen. Ja.
Weil wenn wir dem mal aufhören, also leider müssen wir dieses Grundrecht verteidigen, die angehen andere Grundrechte nicht verteidigen, aber wir müssen es leider nicht stellen, weil sie Leute nicht begreifen. Und wir können es am besten mit den Argumenten, die damals bei dem Volksvorteil genannt wurden, tun. Wir dürfen nicht aufhören, einfach mit, das ist ein Grundrecht, weil es kriegen die Leute.
Ja. Ich denke, man muss in zwei Richtungen gehen. Auf der einen Seite muss man was man eigentlich als Recht verbucht hat. Hey, eigentlich hatte ich gesagt, der Bildschirmschoner soll die Klappe halten. Ja, offensichtlich. Also auf der einen Seite muss man darauf beharren, dass es dafür gute Gründe gibt und gab. Und die sind damals, anno 85, in einem geradezu visionären Urteil ja festgehalten worden. Auf der anderen Seite, ich komme nachher noch drauf, es ist einfach unheimlich schwierig, dann irgendwie eine Kontrolle drüber zu haben, wenn man das Gefühl hat, meine Daten werden trotzdem widrig weitergegeben, jemand sammelt Daten auf eigentlich nicht legale Art und Weise, wie will ich es nachweisen? Das ist ganz, ganz haarige Angelegenheit und aus diesem Grund denke ich, wenn man in die Richtung dieses Ubiquitous Computing marschiert, muss man ein Stück weit die Problematik auch selber angehen. Einmal, weil es schwer zu kontrollieren ist und zum anderen, weil es andere Länder gibt, wo andere Sitten herrschen. Jetzt da hinten, Josie, du hattest noch was? Ja.
Da ist es halt wirklich eine beschwingende Grenze, halt, wie viel Information von mir kann ich weitergeben, muss ich weitergeben, beziehungsweise was wird akzeptiert, dass die von mir einfordern, dass ich noch mehr Nachteile beziehungsweise auch Vorteile davon haben soll. Also ich glaube, die Grenzen sind da ziemlich verschwimmt. Also
ja, es zielt vor allen Dingen auf eine weitere Problematik, wie viel ist den Leuten letztendlich, wenn es um bare Münze geht, ihre Privatsphäre wert. Ich meine, was eine Versicherung oder was jemand über dich wissen darf, ist letztendlich und auch einfach so speichern darf, ist, wenn ich mich richtig entsinne, das, was im Telefonbuch steht, plus dein Alter. Das ist das, was jemand einfach als Stammdaten über dich speichern darf. Gut, daran abgeleitet hat er natürlich dein Alter, wenn er davon ausgeht, mit 18 Führerschein gemacht. Klar hat man so gewisse Randinformationen. Was darüber hinausgeht, was sie wissen dürfen, ich meine, es steht dir jederzeit frei, einen Versicherungsvertrag nicht abzuschließen. Ja, aber da steht man eben im Regen und wenn genügend Leute da bereit sind, einfach nochmal weitere 20 Euro zu sparen, indem sie nochmal einen 10-seitigen Fragebogen weiter ausfüllen und da weiß nicht was der Versicherung erzählen, ist es schwierig, ja. Shabi?
Zentrale Rechtsstaat und auf der Person.
So, ganz hinten war, glaube ich, der erste in der Reihe. Frank, du wolltest noch was anmerken?
Ja, dazu ist ein Argument öffentlicher Raum. Ich meine, man kann das Ganze natürlich, so wie es eben teilweise schon in Firmen auf das eine Extrem getrieben wird, dass es ja alles nichts machen würde und ja deswegen die Welt schlechter machen würde. Kann man es natürlich auch das andere Extrem treiben und der Argumentation gefallen, naja, mein Müll ist auch öffentlicher Raum. Soll jetzt sich auch da Leute rumstehen, die Müll befühlen, um auszufinden, wie viele Leute herstellt sind, was.
Müll ist Privatbesitz, glaube ich.
Nur ein Satz zu Müll. Deutschland ist das einzige Land mit durchsichtigen Mülltüten. Der Gelbe sagt, er ist durchsichtig.
Okay. Alex, du wolltest noch was? Danach schauen wir mal weiter, was ich auch noch. Ich habe noch zwei Folien oder so. Also ein Zustand der Überwachung sorgt in letzter Konsequenz für ein nicht unerhebliches Maß an Paranoia und für Verbiegung der Leute. Ja, und gut, auf der einen Seite kann man sagen, mit diesem unsichtbaren Computern wird das Bewusstsein, bis man diesen Paranoia-Zustand hat, nochmal ein Stück rausgeschoben. Aber auf der anderen Seite umso schlimmer, wenn das Ganze passiert, ohne dass man es auch nur irgendwie bemerkt. Ja, zum Thema, also wir haben, ich glaube, eine Menge davon, was jetzt gerade so in der Kurzdiskussion schon dran habe, ist hier so wiedergespiegelt. Ich habe hier mal so Zitate rund um das Thema Daten, wie müssen da, sollten Daten behandelt werden, und so habe ich mal so ein paar Hacker, Entschuldigung, mir ist kein besseres Wort eingefallen, Meinungen und Aussagen mal zusammengetragen. Also dem Stuart Brand wird das Zitat zugesagt, Information möchte frei sein. Also jeder soll Zugriff auf alle Informationen haben. Das, ich sag mal, Anno 85, das war eine etwas verklärte Vision. Eine, ja, ich weiß nicht, aus heutiger Sicht würde man auf alle Fälle sagen, ein bisschen eine Träumerei. Dasselbe, ich habe es da nochmal aus dem Buchregal rausgezogen, das Chaos Computer Buch, also ein Büchlein aus den eigenen Reihen hier, aus einer Feder aus den eigenen Reihen, schreibt da im Kapitel Hackerethik, alle Informationen soll frei und unbeschränkt sein. Also das Bewusstsein, sage ich mal, also damals sicherlich bezogen in erster Linie auf technische Informationen, auf Dokumentation, aber sie haben damals, wenn ich mich richtig entsinne, ausdrücklich keine Einschränkung gemacht, auf was für Art von Daten, sondern es soll einfach Information, die mal da ist, soll frei und unbeschränkt sein. Es soll keine Hindernisse geben, da ranzukommen. In Bezug auf den freundlich blickenden Herrn hier rechts nebendran, auf den Big Brother, ist man auch, wenn man die Hackerethik-Webseite vom CCC heute anschaut, steht da der Spruch, der ja, also eigentlich schon seit langer Zeit gang und gäbe ist, also öffentliche Daten soll man nützen, persönliche Daten schützen. Öffentliche Daten, also alles, was in irgendeiner Form den Zugang zu Technik gewährt, Informationen, die öffentlich sein sollten, die für jedermann zugänglich sein sollten, die also insbesondere nicht personenbezogen sind, sollte man nützen können, also die Chance haben, darauf zuzugreifen. Auf der anderen Seite persönliche Daten, also Sachen, die Privatsphäre berühren, was nur einzelne Leute angeht und eigentlich niemand, das Bier von niemand anderem ist, die sollen geschützt werden. Wie gesagt, der Big Brother war und ist bei vielen Leuten immer noch so das Worst-Case-Szenario. Also man hat den totalitären Staat, vor dem sich alle fürchten, den man nicht haben möchte, der Spitzeleinrichtungen an allen Ecken und Enden hat und die Leute kontrolliert. Und wenn einer auch nur ein bisschen aus der Reihe tanzt, gibt es die Klatsche, der wird einkassiert, der wird umerzogen. Das ist so das Worst-Case-Szenario. Ich habe vor einer Woche oder vor zwei Wochen einen Aufsatz gelesen. Da hat jemand gemeint, dieses Big Brother-Szenario, was wir haben, haben wir lange Zeit als Worst-Case angesehen, aber eigentlich liegen diese Prognosen vollkommen falsch. Es ist nicht der schlimmste Fall, es kann noch schlimmer kommen. Instead of Big Brother, we've got Homer Simpson. Was er damit meinte, ist, wir haben eine Menge Staaten, und insbesondere seit dem 11. September ist das Ganze noch viel, viel schlimmer geworden, denen also jedes Mittel recht ist, um an Daten zu kommen, wenn es nur irgendwie einem bestimmten Zweck gerade dient. Und insbesondere unter dem Schlagwort Terrorabwehr kann man ja momentan gerade nahezu alles verkaufen. Die sammeln Daten, sie richten Stellen ein, wo gesammelt wird, sie ändern Gesetze, führen neue Gesetze ein, um weitere Daten zu sammeln und so weiter und so weiter. Und ja, bespitzeln damit im Prinzip eine ganze Gesellschaft auf der panischen Suche nach irgendwelchen islamistischen Extremisten. Das Dumme ist, die drehen da haben da eine Büchse der Pandora in der Hand und drehen da fleißig dran rum und so. Und letztendlich haben sie keine Ahnung, womit sie da eigentlich spielen, oder viele wollen es nicht wahrhaben, dass das eigentlich viel weitreichendere Konsequenzen eben für die Gesellschaft hat. Wenn einzelne Firmen wenn nicht nur der Staat all diese Daten in der Hand hat und wirklich sonst niemand, sondern das, dem ist ja nicht so, sondern die nutzen ja, ich sag mal, sehr bequem Daten, die Firmen erheben und nutzen sie dann zusätzlich für ihre Zwecke aus und lassen die Firmen letztendlich gewähren. Also es gab zum Beispiel das Beispiel einer deutschen Islam-Expertin, die hat Islamistik einfach studiert und hat sich dementsprechend Fachliteratur besorgt, hat natürlich, weil es einfach bequem ist, zum einen sehr bequem und zum anderen ist es eine der idealsten Möglichkeiten, um sie nach Deutschland englischsprachige Literatur zu bekommen, hat halt bei Amazon Bücher bestellt. Unter anderem eben mit entsprechend extremistischem Inhalt, weil das einfach Teil ihres Studiums ist. Der ist die Einreise in die USA verweigert worden, aufgrund ihres Amazon-Profils. Also, die USA haben nicht sich die Mühe gemacht, selber Daten zu sammeln und zu beschaffen, sondern die sind einfach zu Amazon hergegangen, ach komm, gebt uns doch mal. Also, da werden Daten gesammelt an verschiedensten Ecken und Enden, man lässt da also auch Firmen gewähren und hat eigentlich blickt eigentlich gar nicht, was da so richtig abgeht. Also daraufhin zielte der mit seinem, mit diesem Ausspruch ab. So, das war jetzt so der allgemeine Block, was ich so über die Privacy-Problematik sagen wollte. Es haben sich natürlich einige Leute schon, eine ganze Menge Menschen schon Gedanken darüber gemacht. Was gibt es für Lösungsansätze jetzt dort? Klar, die Welt werden wir nicht verbessern von heute auf morgen, aber zumindest wenn jetzt dieses mit dem Ubiquitous Computing, wenn das in irgendeiner Form aktuell wird, vielleicht ist es ganz gut, sich da rechtzeitig, wobei die Frage offen ist, ob es jetzt noch rechtzeitig ist, ich hoffe eigentlich schon, sich mal Gedanken zu machen, was könnte man machen. Und ein Vorschlag, den man an allen Ecken und Enden schon hört und den man für seinen Browser und ich weiß nicht was auch käuflich erwerben kann, sogenanntes Identity Management. Identity Management gibt einem spezielle Identitäten, also Pseudonyme, für verschiedene Einsatzzwecke. Also wenn ich in den Bücherläden einkaufen gehe, habe ich die Identität Hugo. Und wenn ich zum Metzger gehe, heiße ich Heini und etc. Das, was man als Produkt zu kaufen bekommt, ist letztendlich was, was bestimmte Logins und Passwörter zu bestimmten Webseiten automatisch einfach zusammenführt. Also eine ziemlich, ziemlich banale Geschichte, für die man dann 40 Euro zahlen soll. So, das Problem, was man daran hat, auf der einen Seite, je generischer diese verschiedenen Profile sind, also diese Identitäten, diese Pseudonyme für bestimmte Einsatzzwecke, je generischer die sind, desto größer ist wieder auf der einen Seite die Gefahr des Datenabgleichs. Auf der anderen Seite, je spezieller ich die mache, weil im Idealfall sollte ich ja für jeden Dienst, damit die nicht zusammenführbar sind, wenn ich das vermeiden möchte, sogar für jeden Einkauf, für jeden am besten für jeden Einkauf oder jede Transaktion ein eigenes Pseudonym benutzen. Und je spezieller das wird, desto unübersichtlicher wird es mit diesen Identity Management Systemen. Des Weiteren haben die Dinger, also jetzt nehmen wir jetzt nochmal dieses Browser-Beispiel her, das lässt sich ja, denke mal, recht einfach übertragen auf andere Einsatzzwecke, so ein paar allgemeine Probleme. Das Ding, so einmal habe ich die Schwierigkeit, die passende Identität zum Dienst automatisch zu wählen. Das funktioniert mal besser, mal weniger gut und manchmal geht es auch ganz schief. Dann die Definition der Identität. Das greifen die typischerweise überhaupt nicht. Was darf sie und was darf sie nicht? Ich meine, es ist ziemlich sinnlos, zum Beispiel eine Identität für Amazon festzulegen. Und ich kann dann mit dieser Identität, also es laufen letztlich einfach alle Daten, alles was ich klicke, was ich anschaue, was ich kaufe, direkt zu Amazon durch. Also habe ich an der Stelle überhaupt letztlich gar nichts gewonnen. Also, und selbst wenn man jetzt sagt, ich nehme jetzt eine Identität nur zum DVD-Kaufen bei Amazon, dieses Identity-Management kann mich nicht daran hindern, dass ich jetzt Bücherseiten bei Amazon anschaue. Also da haben die Dinger noch einfach technische Probleme, die jetzt, ja? Bestellvorgang und Adressabgleich, na gut, wenn du entsprechend paranoid bist, könntest du verschiedene Benutzerkonten haben und es einmal an deinen Nachbar schicken oder einfach 10 Namen aufs Türschild schreiben, dann wissen sie, können sie nicht mit letzter Instanz sagen, mehrere im selben Haus, ist Mehrfamilienhaus oder... Wie bitte? Ja, letztlich, also den Datenfluss zu kontrollieren, was läuft wohin, das ist einfach, das können diese Identity Management Programme nicht einfach so lösen. Da braucht es einfach mehr. So, im Ubiquitous Computing, es gibt also eine ganz frische Promotion, die an einer prominenten Universität abgenommen und für sehr gut befunden wurde. Diese Geschichte hier, da hat jemand gemeint, wir haben fürs Web, gibt es doch im Prinzip eigentlich schon einen Standard mit RFC, glaube ich, und allem möglichen. Das nennt sich P3P. Das bescheinigt, damit, also das ist ein XML-File, damit sagen Firmen über oder können Webseiten dokumentieren, in maschinenlesbarer Form dokumentieren, was sie mit den Benutzerdaten machen. Da stehen dann so Sachen drin, wie erhebt persönliche Daten oder speichert einen Cookie zur Wiedererkennung, benutzt einen Cookie nur für Warenkorb, solche Informationen stehen da drin. Und der meinte, dann machen wir das doch ganz einfach. Wenn wir so Ubiquitous Computing haben, wenn man da rumläuft durch einen Raum, da stellen wir einfach solche Privacy Beacons auf. was der da so prototypisch gebastelt hat. Und die broadcasten dann einfach in die Umgebung ein erweitertes, angepasstes, für das Szenario adaptiertes P3P-Profil. Und jemand, der dann so einen PDA mit so einem Privacy Assistant hat, der sieht dann jetzt, welche Dienste sind verfügbar, welche Dienste laufen gerade, welche sind mandatory, also an welchen kann ich nichts machen und welche benötigen mein Agreement, also meine Zustimmung zu benutzen. Zum Beispiel gibt es halt diese Sicherheitsüberwachung, wie auch immer sie weiter definiert ist, die ist mandatory, da kann ich nichts machen. Wenn ich die nicht haben möchte, muss ich einfach den Raum verlassen, den ich gerade betreten habe. Auf der anderen Seite gibt es welche, die ich ein- und ausschalten, wo ich zustimmen muss, damit die funktionieren. Das wäre Navigation im Gebäude und das wäre eine Webcam, die den Raum halt irgendwie im Web zeigt. Die kann ich sagen, nee, will ich nicht, bleibt sie aus. Das Ding hat mehrere Probleme. Von der Usability reden wir mal für den Augenblick mal noch nicht. Also es ist ein Prototyp, gibt dem Menschen eine Chance, bisschen Zeit. Also Sicherheit, Privacy und Usability, irgendwelche schönen Interfaces, ist übrigens eine ganz andere Baustelle, wo es vermutlich noch mehr als eine Medaille abzuholen gibt. Falls jemand eine geniale Idee hat, nur zu. Da kann man sich echt austoben. Die Schwierigkeit ist einfach, ich bin auf diese Aussage, die da kommt, bin ich auf Gedeih und Verderb angewiesen, dass die so korrekt ist. Also es gibt kein direktes Mapping, keinen direkten Zusammenhang zwischen diesem P3P-Profil, was da sogar ein separates Gerät in die Weltgeschichte rausbläst, und dem, was tatsächlich abgeht. Wer sagt mir denn, dass die Webcam ausgeschaltet ist? Wer sagt denn, ich benutze den Cookie hier, der hat zwar eine lange Laufzeit, aber ich benutze ihn nur, um den Warenkorb zu machen. Ganz sicher. Also das Problem ist, es gibt eine Maschinen, also letztendlich einfach nur eine maschinenlesbare Form von so einem Versprechen ab, was wir versprechen, wie do no evil oder sowas, war das doch, was bei Google draufsteht, do no evil als Firmenmotto. Und letztendlich, ja, was dann tatsächlich passiert, man hat einfach keinen Einfluss drauf. Und von daher denke ich, ist es er hat sich darüber auch Gedanken gemacht, so ist ja nicht. Dem seine Argumentation war, dass es einfach auf der einen Seite juristischen und auf der anderen Seite sozialen Druck auf die entsprechenden Diensteanbieter gibt, dass sie sich an solche Sachen halten. Das Problem, was ich sehe, ist. Drei Folien rückwärts. Dieser erste Satz: Information möchte frei sein. Der Kerl hat dummerweise recht gehabt. Insofern, wenn Information mal einmal unterwegs ist, also irgendein Faktum, irgendein Datensatz ist einmal von mir, also Information über mich nach draußen gewandert. Ich habe ab diesem Augenblick habe ich keinen Einfluss mehr darauf. Ab dem Augenblick habe ich keinen Einfluss mehr darauf, was mit den Daten passiert. Also ich kann sie nicht spüren, ich kann sie nicht sehen, ich kann sie nicht schmecken und ich kriege schon gleich gar nicht mit, wenn jemand die Dinger auswertet, abgleicht oder irgendwo weitergibt. Und aus dem Grund, denke ich, sollte mindestens als weiterer Baustein für eine Infrastruktur, die die Privatsphäre im Ubiquitous Computing ermöglichen soll, sowas hier sein. Es sollte eine Möglichkeit geben, also es ist ganz, meiner Meinung nach ganz dringend, dass ich ein Stück weit, also was heißt ein Stück weit, so weit wie möglich die Kontrolle meiner Daten selbst in die Hand nehme. Also, es gibt auf der einen Seite einfach Leute, die sich darauf verlassen, dass Gesetze, die in Deutschland gültig sind, dass es einfach sauschwer ist, das Ganze zu überprüfen, wie gesagt, aus den erwähnten Gründen mit dem Datenabgleich. Das ist sehr, sehr schwer mal nachzuvollziehen. Es sei denn, man legt gezielt irgendwelche Fallspuren und hat die Möglichkeit, irgendeine super lange Zahl als Unique Identifier irgendwo reinzuschleusen. Ich meine, das Spielchen haben vermutlich viele schon mal gemacht, bei irgendeiner Softwareregistrierung oder bei einem Preisausschreiben mal absichtlich einen Zahlendreher in die Hausnummer reinzutun oder einen Schreibfehler im Namen und dann mal gucken, was dann für alles für Werbebriefe kommen im Laufe der Zeit. Ich bekomme von meiner TurboPascal-Registrierung von Anno Wanzumal immer noch vereinzelt Werbung. Also ist ganz lustig. Die haben damals einfach, also die haben einfach die Registrierkarte und das ausgefüllte Bestellformular, die Daten zusammengeführt. Und auf dem Bestellformular, also die Bestellung, die ging damals übers Büro von meinem Vater, weil er das mal für Weihnachten gekauft hatte. Da stand halt noch der Untertitel halt noch die der Firmenname, also die Firmenbezeichnung mit dran. Und ich habe dann brav mein Turbo Pascal 7 damals registriert. Also man merkt, das ist schon wirklich lang her. Ich glaube, es war noch 6. Ist egal, was auch immer. Jedenfalls, ich habe die Karte brav an Borland zurückgeschickt. Und irgendwann später bekam ich dann mal Werbung für, keine Ahnung, Turbo Pascal Libraries, später dann Delphi-Komponenten für irgendwelche Konferenzen. Also es macht also wirklich so schön die Runde rum, man konnte es also schön sehen, weil sie hatten A, meinen Namen falsch geschrieben und B, hatten da, wie gesagt, plötzlich die Firmenbezeichnung von meinem Vater noch mit drinne. Und da konnte man also sehr schön sehen, wie sich so Informationen mal ausbreiten, dann kam mal eine Weile lang mehr Werbung darüber. Und jetzt ist es ziemlich selten, also so ein-, zweimal im Jahr wird genau diese Adresse, irgendwo steht sie wohl noch drin und genau da geht immer noch Werbung hin. Wie meinen? Ihr müsst Band wechseln? Okay. Was hier steht im Prinzip, ich habe es schon gesagt, also Daten einmal unterwegs, ich habe sie nicht mehr im Griff, ich weiß nicht mehr, was damit passiert. Was an Auswertung und Weitergabe geschieht, ist für mich vollkommen, es ist vollkommen opak, ich kann es nicht nachvollziehen. Die Sachen mit gesetzlichem Schutz, gesellschaftlicher Schutz, moralischer Druck, das ist weiterhin sehr wichtig, aber es reicht halt im Zweifelsfall nicht aus. Wie gesagt, andere Länder, andere Sitten. Ich gehe als mit europäischer Einstellung nach Amerika und plötzlich schaut die Welt ganz anders aus. Was kann ich also machen? Was kann ich jetzt dort tun? Wie muss ich meine Software, wie müsste so ein System aussehen, dass ich eben möglichst weit Kontrolle drüber habe? Als erstes mal sollte ich schauen, dass eben solche Profile sich nicht erst gar nicht erst bilden. Das ist so mal der erste Schritt. Also muss ich aufpassen, dass ich Daten nicht verlinken, nicht verknüpfen lassen miteinander. Es funktioniert ein bisschen anders, einmal bei der Nutzung von zentralen Diensten, also der erwähnte Pollen, die erwähnte Pollenvorhersage von vorhin, oder im lokalen Fall das Beispiel mit der McDonald's-Werbung. Also ich werde auf dieses Bildchen von vorhin mit dem mobilen Fall, wo die durch die Fußgängerzone gehen, also daran habe ich jetzt so die Sachen ein bisschen dran aufgehängt. Dann Daten erheben. Jetzt, wem erzähle ich eigentlich was? Also wähle deine Kommunikationspartner mit Bedacht. Überleg dir, wem du was erzählst. Lass dabei möglichst niemanden mithören. Also Verschlüsselung wäre natürlich sinnvoll. Datensparsamkeit. Was möglichst wenig zu erzählen. Also möglichst wenig, also die Information, die Weitergabe an Fakten auf das Minimum, was wirklich nötig ist, zu beschränken, ist meine Rückversicherung für den Worst Case. Ich habe mir jemanden einen Dienst rausgesucht, ich habe ihn benutzt, ich habe gedacht, das ist in Ordnung. Ich dachte, es ist in Ordnung, mit Google zu suchen. Und jetzt stellt sich heraus, Google hat gar kein Problem damit gehabt. Google war anständig, aber plötzlich kamen die Richter daher und haben Festplatten beschlagnahmt. Ungeschickt. Google wollte das nicht, aber die Daten waren halt da. Sie laufen irgendwo weiter. Also letztlich, diese Sparsamkeit ist meine Hosenträger zum Gürtel dazu. Also Weitergabe, Diebstahl, die Begehrlichkeiten von Behörden etc. Und die Datenmengen kann man jetzt wieder überlegen, wenn man jetzt diesen Begriff Vertrauen in Dienste mit in das Modell reinnehmen möchte, kann man überlegen, die Datenmenge eben zu regulieren in Abhängigkeit von Vertrauen in Dienst. Gut, spätestens beim Letzteren, wenn man das irgendwie automatisch machen möchte, wird es vermutlich ziemlich schwierig und knifflig. Also das, was ich mit dem, was ich jetzt, also die folgenden Algorithmen, die ich noch kurz zeigen werde, die zielen also darauf ab, dem Benutzer zunächst mal möglichst viel Anonymität zu gewähren und danach hat der Mensch die Chance, peu à peu diese Anonymität insofern aufzulösen, indem er jetzt personenbezogene Daten weitergibt. Aber man hat die Chance zunächst mal zu sagen, okay, du kennst mich nicht, du kannst mich nicht wiedererkennen und dieser Dienst gefällt mir nicht, ich ende damit. Ich kann an der Stelle aufhören und ich habe die Chance zumindest mal dazu. So. Kurzer Ausflug dahin, was wir jetzt haben wir über Privatsphäre und also die Privatsphäre als nebulösen Begriff schon mehrfach benutzt. Kurzer Blick auf Definitionen. Also Privatsphäre einer Person bezeichnet den Bereich, der nicht öffentlich ist, in dem nicht im Auftrag eines Unternehmens, Behörde oder Ähnlichem gehandelt wird, sondern der nur die eigene Person angeht. Also es ist nicht öffentlich, sondern es geht nur mich etwas an. Damit beschreibt Wikipedia Privatsphäre. Ein bisschen technischer gesprochen sind es einfach Daten, die direkt mit einer Person verbunden sind oder die eben über eine Verknüpfungskette eindeutig zuzuordnen sind. Also mir ist kein besseres Beispiel eingefallen, tut mir leid, aber an diesem einen Hundehalsband hängt eine Hundemarke mit einer eindeutigen Nummer und die ist eindeutig dem Besitzer zugeordnet. Also habe ich damit letztendlich auch ein personenbezogenes Datum. Umgekehrt, manche Daten von diesen persönlichen Daten, wenn es jetzt um die Identifizierung wieder umgekehrt geht, wenn man hergeht und sich selbst regelmäßig neue Pseudonyme verpasst, ist der logische umgekehrte Schritt natürlich von jemandem, der trotzdem wissen möchte, mit wem habe ich es zu tun und Analysen zu betreiben, der wird anfangen, nach den Daten, die er jetzt dort reingetröpfelt bekommt, wird er versuchen zu clustern. Das heißt, der wird sagen, okay, ich habe jetzt halt jemanden, keine Ahnung, der hat sich bei Amazon, tut mir leid, muss wieder als Beispiel halten, er hat sich gerade 5 Bücher angeschaut, alles Krimis. Okay, alle streiche aus meiner Liste der potenziellen Kandidaten, mit denen ich es gerade zu tun habe, alle Nicht-Krimi-Fans weg. Also die machen das Umgekehrte dann. Sprich, für die ist es, je mehr personenbezogene Daten sie haben, desto größer die Chance, dass sie den Suchraum nach einer Person eben entsprechend einschränken können, bis zu dem Punkt, wo man unter Umständen eine eindeutige Identifizierung wieder hat. Das war ja auch die Geschichte, das war ja ein Argument damals bei der Volkszählung, dass wenn man diesen relativ harmlos aussehenden Fragebogen, insbesondere nach heutigen Maßstäben, wenn man so diverse andere Kundenerhebungen schon gesehen hat, moderner Art, wenn man sich den anschaut, die haben argumentiert, wenn da es reichen 4 oder 5 von diesen Fragen aus, wenn die ein bisschen ausgefallen, also nicht in der Streamline 99% der Leute Antwort drin liegen, dann reichen 4 oder 5 solcher Fakten aus, um eine Person den Täterkreis auf wenige 100 Leute auf die ganze BRD gesehen einzuschränken, was dann doch ein dramatischer Unterschied ist zu der Aussage, dieser Fragebogen ist vollkommen anonym und die Daten können nie auf sie zurückgeführt werden. Also 80 Millionen, wenige 100. Das ist genau diese Geschichte hier unten. Ich habe es einmal versucht, mal zu systematisieren, was so an der Person so dranhängt. Wenn man es versuchen möchte, in irgendeiner Form zu gliedern, dass wenn man nachher anfangen muss, Daten zu systematisieren, also selber einzuordnen, was gebe ich raus, was nicht. Ein Versuch, das jetzt einfach mal so. Da kann man vermutlich lang drüber diskutieren, ob das so gut ist oder nicht und was noch alles fehlt. So, erster Schritt hatte ich ja gesagt, wollen wir Daten anonymisieren. Wir wollen schauen, dass der Benutzer zunächst die Möglichkeit hat, mal komplett anonym zu agieren. Und ich unterscheide jetzt also zwei Fälle. Einmal eben diese Geschichte mit, ich benutze irgendeinen zentralen Dienst, dem ich erst noch sagen muss, wo ich bin. Also zum Beispiel irgendwo einen Server, der mir Pollenflugvorhersage gibt. Das ist das Szenario, was ich jetzt mit Infrastruktur nenne und auf der anderen Seite eben so der direkte Fall mit dem McDonald's. Bei der Geschichte mit Infrastruktur, ich habe halt irgendein Netz, das ich zwangsweise nutzen muss, also zum Beispiel übers Handy, GPRS, Internet. Wenn man sich diverse Papers anschaut, es gibt so diverse Frameworks für Ubiquitous Computing, dieses Gaia-Framework zum Beispiel, habe ich letztlich auch sowas wie einen Uplink zu einem Festnetz. Und was da, wenn man verschiedene Papers und Arbeiten dazu liest, was einem typischerweise als Lösungen dazu angeboten wird, sind entweder die ganz klassischen Mixnetze. Ich denke mal, das ist jedem von euch ein Begriff, da werde ich jetzt nicht weiter drauf eingehen mit diesem Onion-Routing. Oder dass man zumindest eine Broker-Instanz dazwischen hat, eine Zwischeninstanz, einen Zwischenschritt, dem man zumindest ein Stück weit vertraut. Und von den Architekturen wollte ich eine kurz vorstellen. Das wäre die Benutzung eines lokationsbasierten Dienstes mit so einem Broker, also einem Mittelsmann. Teilnehmen Personen oder Instanzen, das ist einmal auf der einen Seite der Benutzer, auf der anderen Seite gibt es mein Mobile Operator, das ist im Handy-Beispiel, wäre das mein Handy-Provider, der ja anhand Zellinformationen und noch ein paar anderen Dingen meine Position ziemlich genau bestimmen kann. Zwischendrin sitzt der Broker und ganz oben gibt es den Anbieter meiner Pollenwarnung zum Beispiel. So, wie die das jetzt hat vorgeschlagen, also gut, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich habe es jetzt halt mal einfach, von der Sorte gibt es verschiedene Verfahren und Vorschläge. Ich habe den jetzt halt mal exemplarisch rausgenommen, weil sie sind sich alle relativ ähnlich. Was der jetzt halt macht, der User, der stellt diesem Mobile Operator einen Authentication Token aus, der sagt, wenn jemand mit diesem Token, also so ein Token, legalisiert jemanden zur Abfrage meiner Position. Dem gibt er mit für den Gültigkeitsbereich, also der darf mich lokalisieren innerhalb von Ulm zum Beispiel. Eine Gültigkeitsdauer, dieses Authentication Token ist gültig für, keine Ahnung, die nächsten 6 Monate. Und gibt ihm noch Schlüsselmaterial mit auf den Weg, damit sich der Broker, dem er nachher dieses Token auch geben wird, mit dem Mobile Operator unterhalten kann. Die nächste Verbindung, die läuft, ist zwischen dem User und dem Broker, die kann theoretisch über einen anonymisierten Kanal erfolgen. Der gibt ihm das Authentication Token mit. Der gibt ihm Schlüsselmaterial mit, damit er nachher sich mit dem Diensteanbieter unterhalten kann. Gibt ihm noch weiter mit Areas of Interest, also dieser Dienst, mit der nachher mit dir reden wird, den möchte ich nur noch mal in bestimmten, von mir aus weiter verfeinerten Gebieten benutzen, zum Beispiel den möchte ich, habe zwar unten gesagt, Zertifikat ganz Ulm, aber bitteschön nur Innenstadt und nur Universität. Und dann noch so Granularitätsinfos, wie du bekommst zwar vom Mobile Operator meine Position sehr genau, aber du kannst es problemlos noch vergröbern auf, keine Ahnung, 500 Meter genau. Naja, die Brückenpunkte 500 Meter weiter werden sich nicht so dramatisch unterscheiden. Zu Granularitätsinfos können auch sein, der Dienst wird maximal einmal pro Stunde abgefragt, auch wenn dir der Dienst nachher was anderes erzählt. So, dem Diensteprovider gibt er jetzt wieder Schlüsselmaterial mit, damit er sich mit dem Broker nachher unterhalten kann. Und er gibt ihm die Diensteparameter mit. Alles außer dem, ja? Ich sollte vielleicht noch andersrum sagen, das ist kein Polling-Dienst, also der Dienst, den die hier beschreiben, ist kein Polling-Dienst, ja, bei dem Pollen-Beispiel toll, Bonmo, toll. Nein, also es ist nicht der User, der regelmäßig über ein anonymes, der seine eigene Information, seine eigene Position feststellt und dann alle 10 Minuten über einen immer neuen anonymen Kanal den Provider abfragt. Sondern die wollten einen Push-Dienst damit realisieren, einen LBS, der sagt, so, Achtung, jetzt wird's gefährlich mit den Pollen, mit den Birkenpollen, pass auf, du solltest jetzt vielleicht nicht mehr Waldlauf machen. Also die wollten den Push-Dienst andersrum, die wollten also das so modellieren, dass der LBS selbstständig die Ortsinformation erfragen kann und dann eben nur bei Bedarf, ja, Handybeispiel, eine SMS in den Call schicken kann. Wo willst du den Broker rausmachen?
Nein, ich würde den Teil, sozusagen diese Nachricht 3, würde ich vom User
über den Broker schicken lassen. Ja, also ich habe es jetzt mal so geschrieben, wie die das in der Veröffentlichung gemacht haben. Es gibt ein, zwei Dinge, wo ich mich auch gewundert habe, warum sie es so machen. Also ich hatte auch gedacht, also eigentlich müsste die über den Broker gehen oder du könntest, weil du den Mobile Operator ja ohnehin zumindest mit deiner Ortsinformation trauen musst, kannst du den ja eigentlich als Zwischeninstanz nehmen für die ganze Kommunikation, auch nachher für die Nachricht, die der Provider dir zukommen lassen muss. Auch da wäre es ja eigentlich sinnvoll, wenn der den Mobile Operator wieder als Zwischeninstanz nutzt. Also an den Stellen haben die sich ein bisschen nebulös ausgelassen. Also sprich, wie dieser anonyme Kanal aussieht, das haben sie offen gelassen an der Stelle. Der kann natürlich gerade dadurch realisiert werden. Das ist richtig.
Wenn diese Infos verschlüsselt sind, dann muss ja der Mobile Operator nicht unbedingt mitkriegen, dass da volle Infos kommen.
Richtig, ja.
Das ist halt irgendwas, was von dem Broker kommt.
Genau, richtig. Ja, das ist eine der Sachen, auf die dann abzielen. Dadurch, dass du hier immer eine verschlüsselte Kommunikation hast, ja, wir sehen es gleich auf der nächsten. Vielleicht erklärt es ja noch einiges. So, der Dienst dann in Aktion. Der Diensteanbieter möchte, es gibt also ein Poll-Intervall an, also wie oft die Information abgefragt wird. Der Broker guckt dann, ob das in Ordnung ist mit seiner Policy und so und fragt dann regelmäßig bei dem Mobile Operator nach der Position an. Der überprüft dieses Authentication Token, liefert dann, wenn alles in Ordnung ist, die Info zurück. Das fließt jetzt dann wieder zurück zu dem Broker, der guckt nach, ist er in der Area of Interest drin. Gegebenenfalls wird die Granularität der Daten nochmal angepasst. Und der Location Service Provider wird über diese unter Umständen veränderte Ortsinformation in Kenntnis gesetzt. Der schaut jetzt nach. Passiert hier was? Muss ich jetzt meinen Benutzer benachrichtigen? Die haben an dieser Stelle, haben sie sich ganz einfach gemacht, in dem Paper, da stand jetzt auch wieder dran in Klammern anonym. Er kann ja einfach von der vorigen Folie den anonymen Kanal, der kann ja offen bleiben und dann kann er darüber zurückschicken. Technisch ein bisschen dämlich zu realisieren. Wie gesagt, wahrscheinlich wird man, wenn man es tatsächlich programmieren wollte, den Broker hier benutzen als Relay, als Einhop-Relay. So, was hat man damit erreicht? Der Location Service Provider, der hat die Ortsinfos nur entsprechend der Policy vom User. Er hat keine weitere User-Identifizierung. Der Mobile Operator, der weiß nicht, welche Dienste benutzt werden, weil da ja auch keine direkte Kommunikation zustande kommt. Und der Broker, der weiß zwar jetzt dort, der dient zwar jetzt als Mittelsmann, um diese Identitäten zwischen Location Service Provider und Mobile Operator umzusetzen, einmal als Zwischenstation, aber der hat keine Informationen über den ortsbasierten Dienst. Der weiß zwar, der redet mit einem Server, der bietet ein paar Dienste an, da ist ein Pollendienst dabei, aber der hat keine Ahnung, was er ihm da als weitere Parameter für diesen Pollendienst mitgegeben hat. Also zum Beispiel, also angenommen, der Dienst wäre so modelliert, du gibst dem dieser Pollenwarnvorhersage die Liste deiner Allergien an. Das sind doch relativ sensible Daten. Niemand muss wissen, gegen was ich alles allergisch bin. Muss vielleicht nicht in die Welt rausposaunt werden. Das weiß der Broker eben nicht. Also deswegen haben die das an der Stelle so modelliert. Du gibst den Dienst, also den Dienst des Start, den setzt du direkt mit dem Location, mit dem ortsbasierten Dienstanbieter auf und gibst ihm eben alle Informationen außer der Ortsinfo und die besorgt er sich dann regelmäßig über den Broker. Also das ist ein so ein Modell, man merkt, das ist ein bisschen anders als der direkte Diensteaufruf, aber mit einem so einem Zwischenhop kann man sich Dienste konstruieren, die Anonymität und vor allen Dingen eben auch die Ortsinformation ein Stück weit schützen. Ja? Du meinst, der Diensteanbieter schickt einfach seine Informationen per Broadcast? Ja. Der filtert sich einfach das raus. Das kann man natürlich machen. Das ist so wie den Cell-Broadcast, den es bei den Handys ja tatsächlich gibt. Man kann sich für bestimmte Infos einfach subskribieren. Die Dinger laufen die ganze Zeit über den Äther, ob man will oder nicht. Und die man halt subskribiert hat, die bekommt man tatsächlich angezeigt. Hat zwei Schwierigkeiten, das Konzept. Zum einen, je nach Datenmenge kann das mitunter sehr viel werden. Jeder Broadcast stresst natürlich so ein Netz so. Des Weiteren, wenn der Dienst, also diese Info relativ großräumig ist, dann muss er über sehr, sehr viele Einzelstellen das Ganze broadcasten. Und als Weiteres, es gibt ja tatsächlich vielleicht Diensteanbieter, die damit Geld verdienen wollen. Machen Multicast-Routing. Das wissen wir ja aus der Theorie, dass das so unheimlich trivial ist, nicht wahr? Vor allen Dingen im mobilen Fall. Ja gut, den Multicast müsste ja er hier machen und er hat, davon sind wir mal ausgegangen, sowieso eine Ahnung von der Ortsinfo. Ja, wird es da wieder schwierig an der Stelle, mit der Info, welche Dienste benutzt werden. Ja, also ich sagte ja auch nicht, dass das der einzige Weg ist, sowas zu machen. Man kann sich natürlich da was modellieren mit entsprechendem Multicast und entsprechender Verschlüsselung für also irgendwelche Verschlüsselungsbäume, dass man die Abrechnung damit machen kann. Analog zu irgendwelchen Ideen, wie man Pay-TV über Internet macht, da muss man damit ja auch, hat man ähnlich, ich sag mal, ähnliche Problematik. Oder die ganze Pay-TV mit Premiere und so, also mit irgendwelchen Smartcards, wird ja auch irgendwie so funktionieren. Die können ja nicht sämtliche Schlüssel ändern, nur weil einer jetzt nicht mehr bezahlt. Möchte aber trotzdem sicherstellen, dass der nicht mehr das Abo zahlt, dass der raus ist aus dem Spiel, ohne dass man ihn mit dem Anwalt prügeln muss, seine Karte zurückzuschicken. Klar, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Das ist halt eine, die, ich sag mal, das mit diesem Mittelsmann war halt einfach charakteristisch, das findet man in mehreren Publikationen, deswegen habe ich es an der Stelle hier jetzt rausgezogen. Okay. Datenminimalisierung, im Prinzip haben wir das Ganze auch schon gekaut. Also das Schlagwort so blend with the crowd, je weniger herausstechende Merkmale ich habe, desto geringer ist die Chance, dass ich also gut zu charakterisieren bin, dass ich wiederzuerkennen bin. Also herausstechende Merkmale,
ich muss mich ja unauffällig verhalten. Das ist ja das Argument vom
Wie gesagt, das mit dem Gesetz und so ist alles schön und gut. Das Gesetz gilt dummerweise nur in Deutschland und das Gesetz ist schwer durchzusetzen. Und ich sagte, ich bin ein bisschen Pessimist an der Stelle. Was ich jetzt aber da meinte, war also, ich sag mal, datentechnisch auffälliges Verhalten zu vermeiden. Also nicht jetzt auffällige Suchanfragen oder so, sondern von der Kommunikation her möglichst wenig Breitseiten zu bieten. Und das ist eine Sache, die man in den Griff kriegen kann, denke ich, mit nicht allzu großen Abstrichen. Wir hatten es vorhin mit der Granularität von den Daten. Also was man machen kann, ist natürlich, man kann die Daten einfach verfälschen, indem man dem einen festen Offset draufpappt oder indem man einfach einen zufälligen Offset regelmäßig drauf gibt. Man muss ein bisschen aufpassen, man hat also dieses GPS-Problem aus der Frühzeit, wo es hieß, GPS funktioniert nur auf 30 Meter genau. Dann kamen findige Leute auf die Idee, ich will es genauer wissen, ich lege meinen GPS-Empfänger an eine feste Stelle und lehne mich mal zurück, warte eine Viertelstunde, dann schaue ich mir das Display an, der ist in der letzten Zeit im Umkreis von 30 Meter, also wirklich ein fast schöner Kreis gewandert und naja, der Mittelpunkt, wenn das gleich verteilt ist, das gibt dann meine tatsächliche Position, man hat auf die Weise die Infos verbessert. Das ist natürlich ein Problem, wo man aufpassen muss, dass man da nicht reinrennt, indem man sagt, ich rette alles, indem ich einfach die Daten einfach einen zufälligen Offset plus minus 10 Meter draufpapp. Man kann einfach Daten vergröbern, indem man zum Beispiel seine Position-Info einfach nach festen, keine Ahnung, 100 Meter Rastern angibt. Für den erwähnten Pollendienst ist das sicherlich immer noch ausreichend. Klar, je mehr Daten zusammenkommen, desto größer die Chance, dass irgendjemand durch irgendwelche Korrelationen noch was in Erfahrung bringen kann. Also sollte ich doch bitteschön, wenn ich solche Dienste nicht alle Minute nach der aktuellen Pollenvorhersage fragen, sondern das reicht vielleicht auch alle halbe Stunde. Also an der Stelle einfach die Datenmenge einfach ein bisschen zurückdrehen und auf die Weise weniger Flanken bieten, wo man mit entsprechenden Analysen draufschießen kann. So, jetzt auf der anderen Seite die McDonald's-Geschichte. Was passiert ist da im lokalen Fall? Also was jemand für Chancen hat, um zu beobachten, das wäre einfach mal so der Gelegenheitsbeobachter, jemand, der halt einfach einen Access Point aufstellt, um einen Dienst anzubieten und der merkt halt, jetzt ist ein Knoten XY bei mir in Sendereichweite, das Signal wird ein bisschen stärker, jetzt wird es wieder schwächer, entfernt er sich wohl, jetzt ist er wieder weg. Also er ist einfach bei mir in meinem Empfangsperimeter. Wo das überall ist, das kann man, wenn man das machen möchte, einmal vorher relativ einfach ausmessen. Man kann es einfach mal abgehen, dann kriegt man das mit. Es gibt möglicherweise Leute, die da etwas hartnäckiger sind, um jemanden zu verfolgen, wenn sie da ein bisschen mehr Energie reinstecken wollen. Das wäre irgendwelche weiteren technischen Vorkehrungen, um eine einzelne Quelle zu verfolgen. Das kann als Beispiel mit entsprechenden Antennen mit Richtcharakteristik erfolgen. Es gibt je nach Technologie sicherlich noch weitere Möglichkeiten. Und zuletzt, auch das ist mit entsprechenden Antennen möglich, sozusagen der ungünstigste Fall, den Angreifer, der so die Vogelperspektive hat, wenn jemand sendet, dass er dem seine Position bestimmen kann. Also wie genau, ist natürlich immer noch mal eine Frage der Technik letztlich, jetzt für irgendwelche theoretischen Betrachtungen einfach mal die Annahme, okay, er kriegt, solange er sendet, weiß ich, wo er ist, und wenn er nicht mehr sendet, dann verschwindet er halt von meinem Radar. Randinformationen, die man in so einem Szenario ausnutzen kann, sind so Sachen wie Randbedingungen. Zum Beispiel, Autos sind typischerweise auf Straßen und nicht in Gebäuden. Oder ein Einkäufer, der durch einen Laden geht, der steigt nicht auf die Regale. Das also hilft so ein bisschen, die Messungenauigkeit wieder rauszumitteln, indem man dann aus der Schrankwand rauszieht, wieder direkt davor auf die normale Bodenfläche. Nee, das sind einfach Infos, womit jemand, der Tracking betreiben möchte, im lokalen Fall die Informationsqualität verbessern kann. Dann eine andere Sache, um jemanden zu identifizieren, ich kann mein Pseudonym alle 10 Sekunden ändern, und wenn ich 6 Stunden im Büro sitze, dann merkt jemand, da funkt jemand die ganze Zeit, das Pseudonym ist ständig anders, aber es ist immer an derselben Stelle. Ja, da gehe ich nochmal ins Büro hin und lese mal das Schildle ab. Also so bevorzugte Aufenthaltsorte oder sowas können auch Randinformationen sein. So, ich habe hier ein Radarbild schon mal hingepappt. Nochmal so eine Geschichte, womit so Tracking-Angriffe verfeinert werden. Diese Punkte mit den Randinformationen. Zum Beispiel, wenn es um Fußgänger geht, man weiß, die Leute, die man tracken möchte, bewegen sich, sind zu Fuß unterwegs, oder Fahrrad kann man vermutlich auch noch einfach mit dazu zählen, es verhält sich ziemlich ähnlich. Fußgänger haben selten die Angewohnheit, die Richtung abrupt zu ändern. Was man dann machen kann, Um eben so Fußgänger zu verfolgen, also das haben die in einem Paper tatsächlich gemacht, die haben mal in die Mottenkiste der IEEE-Journale gegriffen und haben mal geguckt, auch Flugzeuge machen selten Spitzkehren. Die ändern auch sehr selten die Richtung mit einem Mal. Und haben da mal geguckt, was es an Möglichkeiten gibt, um Flugzeuge zu tracken, und haben die Algorithmen mal auf Fußgänger-Tracking mal umgesetzt und haben damit tatsächlich die Datenqualität fürs Tracking nochmal einen ganzen Tacken verbessert. Mit dem Flugzeugradar ist das ja so ähnlich wie jemand, der nur ab und zu mal sendet und dann wieder eine Weile still ist und in der Zeit der Funkstille eben nicht getrackt werden kann. Dieser Radarstrahl, der läuft einmal ringsrum, dann bekommt man einen Punkt, keine Ahnung, den hier oder was auch immer, oder das Flugzeug da unten dran, dann läuft er weiter und dann bekommt man wieder einen Punkt, und der ist ein bisschen weiter vorne. So, und jetzt hat der arme Radarcomputer 2 Punkte, und jetzt sollte er möglichst dieses Label dem richtigen Punkt wieder zuteilen. Ganz einfach, man könnte einfacher Algorithmus, sogenannte Kalman-Filter verwenden. Die Dinger werden normalerweise häufig eingesetzt für Motion-Tracking. Also auch da wieder das Problem, wenn man Motion-Capturing anschaut, so ein Punkt bewegt sich, im nächsten Bild ist er nebendran, weit kann er nicht gekommen sein, und die meisten Bewegungen sind irgendwie linear oder sowas ähnliches. Und darauf adaptiert sich dieser Kalman-Filter. Und eine Verbesserung ist dieses Multi-Hypothesen-Tracking von Reed. Das ist das, was für die meines Wissens nach immer noch, State of the Art oder also ein häufig eingesetztes Verfahren für diese Radargeschichten ist. Die nehmen im Prinzip auch Kalman-Filter her, gucken und stellen daraus mehrere einen Hypothesenbaum auf, was könnte was sein, weisen dem Wahrscheinlichkeiten zu und nehmen dann den Baum oder die Konstellation, die am wahrscheinlichsten ist. Weil was der Kalman-Filter, der nur für lineare oder fast lineare Bewegungen gedacht ist, nicht so ohne weiteres in den Griff kriegt, ist plötzlich aufpoppende oder verschwindende Punkte zwischendrin. Und sowohl ein Flugzeug kann mit einmal auf dem Radar neu erscheinen oder abstürzen oder landen, meine ich natürlich, also verschwinden. Genauso können Fußgänger, die irgendwelche Geräte dabei haben, die Dinge ein- und ausschalten. Ja, und dann noch so Geschichten wie, wie die erwähnte Spitzkehre in Gang, wenn ich einen langen Gang habe, wenn jemand auf der linken Seite anfängt loszulaufen, fast immer laufen sie durch den Gang einfach geradeaus durch. Die allerwenigsten fällt unterwegs noch ein, verdammt, ich habe meinen Laptop vergessen und drehen nochmal um. Kann man da also wieder mit Wahrscheinlichkeiten sich überlegen, dass der den Gang durchläuft. Oder mittags, alle Leute, die in die Richtung laufen, bewegen sich voll zur Mensa hin. Die Chance ist auch relativ groß. Wer das ausgenutzt hat, das war der Alistair Beresford mit dem sogenannten Mix-Zone-Konzept. Die haben mal analysiert, was ist denn, wenn ich einen Flur in einem Büro hernehme, wo die Leute alle mit so einem Tracking-Device ausgestattet sind. Und auf diesen Flur, da münden vier Wege rein. Wie schaut es denn da aus? Angenommen, alle Geräte würden angewiesen, in dieser Mix-Zone, also in diesem Bereich, in diesem Kreuzungsbereich, nicht zu senden. Was würde denn da passieren? Also Mix-Zone, der Name wieder angelehnt, also diese Mix-Netze, nur dass man eben nicht über verschiedene Rechner Informationen routet, sondern wie gesagt, lokaler Fall, direkter Angreifer. Die laufen einfach in dieses Gebiet rein, vermischen sich, da kommen vielleicht zwei Leute gleichzeitig rein und dann einen Zeitpunkt später kommen am anderen Gang an zwei anderen Gängen mit einmal neue Identitäten raus. Also die haben in diesem Bereich Funkstille und wenn sie diesen Bereich verlassen, diese Mixzone verlassen, haben sie sich ein neues Pseudonym besorgt. Wie groß ist denn da die Chance, dass ich den dann trotzdem irgendwie noch verfolgen kann? Und ihr Ergebnis war, es ist ganz erstaunlich, wenn man nur wenige Leute hat, also die haben immer mit zwei oder drei Leuten gerechnet, die diese Mixzone gleichzeitig betreten, dass sie zumindest bei zwei Leuten mit deutlich besserer Wahrscheinlichkeit als einfach nur plumpes Raten vermuten konnten, wo die dann auftauchen. Die haben nämlich einfach ausgezählt, wieder eben typischen Verkehr genutzt. Die meisten Leute, die von links in den Gang reinlaufen, die tauchen an der Oberseite danach wieder auf. Also die sind einmal hergegangen, haben die anderen weggelassen, haben den Tag lang Erbsen gezählt. Wer von links reinkommt, mit welcher Wahrscheinlichkeit nach oben, nach unten, nach rechts oder links wieder zurück. Und das halt für alle Gänge gemacht, haben darauf die Wahrscheinlichkeiten aufgestellt. Und naja, das war es auch schon. Und je nachdem, was diese Kreuzung eben macht, ob das der Durchgangsplatz ist zur Mensa, wo dann alle hinlaufen um die Mittagszeit oder so, bekommt man an der Stelle tatsächlich bessere oder schlechtere Ergebnisse. Problem bei so einem Angriff ist natürlich, der Angreifer muss nämlich zunächst mal genau das machen, was er eigentlich nicht können soll, nämlich diese Auszählung erstmal machen. Also da beißt die Katze irgendwie ein bisschen in den Schwanz. So, was kann jetzt jemand machen, wenn wir jetzt keine Infrastruktur haben? Er kann seine Kommunikation in Sessions einteilen und die möglichst kurz halten. Also für eine Session, sage ich mal, benutzt er dasselbe Pseudonym und am Ende von so einer Session, das kann zum Beispiel sein, einmal eine Dienstanfrage. Hallo, welcher Dienst bist du und welche Services bietest du mir an? Oder sowas in der Art. So, und nach so einer Session wird eine Kommunikationspause eingelegt. Der Fußgänger hat die Chance, sich weiter zu bewegen und ist so lange für den Tracker, für denjenigen, der ihn verfolgen möchte, unsichtbar auf die Weise. Und wie gut es funktioniert, das ist jetzt eine Abhängigkeit von verschiedenen Dingen, eben die Knotendichte, also wie viel Fußgänger sind unterwegs, wie lang ist die Pause, wie schnell laufen die Leute und dann eben, welche Verfeinerung des Angriffsverfahrens verwendet jemand, der das Ganze überwacht. Auf der folgenden Folie habe ich das jetzt einfach mal für einen dummen Angreifer mal angenommen, der einfach nur sagt, okay, es ist ein Fußgänger und der bewegt sich mit einer gewissen Geschwindigkeit maximal und in diesem Suchradius, da fange ich halt das Suchen an. Diese Zusatzinfo habe ich mal weggelassen, aus dem Grund, weil diese Zusatzinfos jetzt gerade zum Beispiel mit diesem Gebäudekreuz, das ist halt doch relativ, ist es Informationen, die schwer zu bekommen sind, wenn man von vornherein eben sich um so Anonymisierung kümmert. Das ist ja genau das, was man eben nicht möchte. So, also sagen wir mal da links, das sind zwei so Knoten im Gang. Die verschwinden jetzt und für eine gewisse Zeit lang und den einen Knoten, den wollte der Kerl jetzt tracken. Naja, das Einzige, was er jetzt vermuten kann anhand der Bewegungsgeschwindigkeit, ist so ein Suchradius, der eben in Abhängigkeit von der Zeit immer größer wird. So, es taucht so ein Bollen wieder, also es taucht unter einem neuen Pseudonym ein Knoten auf. So, ja, und der Angreifer weiß jetzt halt nicht, ist der Kerl von hier unten von da außen da reingelaufen oder ist es der ursprünglich dorthin bewegt hat. So, und was wir mal simuliert haben, ist eben, wie sich diese Wahrscheinlichkeit eben ändert. Also, dass er mit diesem Tipp, dass der Kerl sich von da oben hier rüber bewegt hat und dass kein anderer Knoten ist, der eben reingelaufen ist, wie sich diese Wahrscheinlichkeit ändert, das haben wir mal spaßeshalber mal simuliert. Das ist diese Grafik auf der rechten Seite und man sieht mit einer relativ, sowohl mit zunehmender Knotendichte, als auch mit einer zunehmenden Zeit, hier, das ist diese andere Achse, die hier nach vorne geht, mit der zunehmenden Wartezeit verbessert sich das Ganze natürlich. Und das Schöne ist, das ist eben nicht linear, das ist eben nicht was relativ flach anfängt zu fallen, sondern das fängt relativ steil an zu fallen und flacht sich erst danach ab. Das heißt, gegen einen Angreifer, der also gegen den universellen Angreifer, der zwar relativ stupide zu Werke geht, aber dafür einen Angriff fährt, der überall funktioniert, mit also einer sehr einfachen, sehr wenigen Annahmen, die einfach zu bekommen sind, verbessert man seine Chancen mit so einer Strategie schon schon relativ gut. Das Weitere, was man nicht vergessen darf, er hat dann, das gibt die Chance an, diesen Knoten über einen Schritt, also zwischen zwei Sessions, also einmal korrekt zwei Sessions zu tracken. Wenn er das Ganze über mehrere solche Kommunikationen machen möchte, also den über mehrere solche mehrere Male die Funkstelle hinweg verfolgen möchte, dann kumulieren sich natürlich auch die Wahrscheinlichkeiten, dass er ihn richtig verfolgt. Ja? Du meinst, wenn er jetzt hergeht und der eine taucht hier auf und der andere taucht auf, jetzt müsstest du wieder anfangen, so einen Hypothesenbaum aufzustellen. Das Problem ist, dieser Hypothesenbaum, der explodiert dir gnadenlos. Weil, also entweder du führst diesen Hypothesenbaum über mehrere Hops hinweg, also über mehrere Iterationen hinweg, dann explodiert dir das Ding. Oder aber ja, du entscheidest dich nach einer gewissen Anzahl Schritte für eine Situation, sagst, okay, davon gehe ich jetzt wieder aus. Die Verbesserung ist nur leicht. Also wir haben das jetzt, also die Kurven habe ich noch nicht, aber das exerziere ich gerade mit einer Diplomantin durch. Die Kurven kommen noch. Ich bin auch gespannt drauf, wie es genau ausschaut. Also, aber die ersten Simulationen sahen ganz gut aus. Also da haben wir dann also das nicht nur mit dem dummen Angreifer gemacht, sondern auch der er ändert seine Richtung nicht, Kalman-Filter mal probiert und dann auch tatsächlich einmal mit diesem Multi-Hypothesen-Tracking, wie das funktioniert. Okay, also das ist eine Geschichte, die, denke mal, relativ einfach zu implementieren ist auf solchen mobilen Geräten. Und die doch zumindest einen nicht unerheblichen Nutzen bringt, insbesondere wenn man eben betrachtet, der Angreifer möchte den Knoten nicht nur über zwei Sessions hinweg tracken, sondern über 10, über 20. Dann wird es, wenn man davon ausgeht, dass zumindest ein paar Leute unterwegs sind, verbessert man die Situation für die Leute doch nicht unerheblich. Okay. Das hat man gesagt, wir wollen die Leute anonym durch die Gegend kaspern lassen, sagen wir mal, das funktioniert zumindest ganz brauchbar. Das nächste war der Punkt, wir wollen niemanden mithören lassen, was wir für Dienste benutzen. Wie machen wir das mit dem Schlüsselaustausch? So, und das ist jetzt so eine Geschichte, die relativ haarig ist. Das erste, was ich natürlich machen kann, mit irgendjemandem, mit dem ich gerade kommuniziere, Naja, Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch ist relativ einfach, aber hat einmal das Problem, wenn man relativ kleine und rechenschwache Knoten haben, kann das unter Umständen die armen Dinger überfordern. Auf der anderen Seite mit dem Diffie-Hellman hat man das Man-in-the-Middle-Problem, dass ich zunächst mal nicht weiß, mit wem ich kommuniziere. Und ja, dass eben auch jeder beliebige andere, der sich dazwischen geschaltet hat, sein kann. Klar, die Standardlösung für sowas von den normalen Festnetzen, die man kennt, man arbeitet mit irgendeiner Public-Key-Infrastruktur, man gibt den Leuten Zertifikate und so. Das Dumme ist, in so einem Zertifikat, das pinnt mich auf eine Handvoll Identitäten fest und häufig steht in dem macht die Sache natürlich wieder sehr ungeschickt. Was mache ich? Stellt so eine PKI jemanden, keine Ahnung, erst einmal 1000 Zertifikate aus. Ziemlicher Aufwand das Ganze, der muss die ganzen Zertifikate speichern und wenn die Zertifikate alle sind, wenn er es weiter sicher gehen möchte, dass das nicht eben korreliert wird, also darf er sie nicht wiederverwenden, sondern er braucht irgendwann mal wieder Verbindung mit der Certification Authority. Also man zieht sich einen ganzen Rattenschwanz an Problemen nach sich auf die Weise. Eine andere Sache, die sich, unter dem Schlagwort ist dann eben dieses Schlüsselproblem, im Ubiquitous Computing wird es, unter dem Namen wird es diskutiert, dieses Ephemeral Pairing, also man macht kurzfristige Verbindungen, also es geht darum, nicht jetzt ein Pairing zu machen zwischen zwei Geräten, die soll bis in alle Ewigkeit bestehen, sondern es geht häufig ja nur darum, ich brauche mal für ein paar Minuten oder noch kürzer eine sichere Verbindung zu, keine Ahnung, zwischen meinen mobilen Geräten, dem Kassencomputer, in der Kasse, wo ich gerade meine Brötchen zahlen möchte oder sowas in der Art. Und da gibt es Arbeiten, die jetzt zeigen, dieses Pairing funktioniert. Klar, ohne weitere Randinformationen hat man dieses Man-in-the-Middle-Problem immer. Die arbeiten dann mit einem zweiten Kanal mit geringer Bandbreite, der entweder sicher oder authentisch ist. Also entweder ich bin an der Kasse und ich ziehe da einen Zettel, da ist eine Zahl drauf gedruckt. Das wäre ein sicherer Kanal, also ein sicheres Geheimnis, das mir einmal zugeschanzt worden ist. Jetzt weiß ich allerdings noch nicht, von wem dieser Zettel kam, so ungefähr. Das muss auch noch sichergestellt werden im zweiten Schritt. Oder umgekehrt der authentische Kanal. Ich bin an der Kasse und der Kassencomputer zeigt über ein Display eine vierstellige Zahl an. Da weiß ich genau, die Nummer kommt jetzt von dem Kassencomputer, weil ich vertraue darauf, dass dieses Display zu dem Cash-Desk gehört, an dem ich gerade stehe und nicht nebenan, wo gerade der Fernseher gekauft wird und ich stehe nur mit zwei Tüten Chips da. Dann will man ja sicherstellen, dass man beim Richtigen zahlt. Das wäre so ein Kanal, mit dem die arbeiten. Was die auch machen in den Verfahren, es gibt auch mehrere, ist ein Mehrschrittverfahren, meistens beruhend auch erstmal auf einem Diffie-Hellman an irgendeiner Stelle, um einen Schlüssel, um eben einen richtig starken Schlüssel zu machen. Klar, diese vierstellige Zahl, die dann, selbst wenn man sie nicht mitbekommen hat, Brute Force zu knacken, noch geschwind und sich in die Kommunikation dann reinzuhängen, das ist relativ einfach. Die machen Folgendes, die machen diesen Diffie-Hellman zunächst und authentisieren dann bestätigen dann diesen also vernünftigen Schlüssel innerhalb einer engen Zeit engen Zeitschlitz mit dieser zweiten Information, die aus diesem zweiten Kanal kommt. Die Verfahren habe ich jetzt allerdings hier nicht auf die Folien gepappt, weil da taucht es dann in ein paar Widrigkeiten der Kryptographie ab. Ich habe gedacht, das wird dann heute wahrscheinlich eh zu lang. Okay, angenommen, wir hatten einmal die Chance, mit einem Knoten ein Geheimnis auszutauschen. Wie erkenne ich den Knoten wieder? Also wieder zurückgedacht an das Beispiel mit dem Patrick und dem Bob, die einen gemeinsamen Termin ausmachen wollen. Jetzt müssen ja beide Geräte erstmal erkennen, hey, nebendran steht ein bekanntes Gerät. Der Fall mit dem McDonald's ist ja noch keine Schwierigkeit. McDonald's hat normalerweise kein Interesse daran, den Dienst anonym anzubieten, sondern ganz im Gegenteil, die wollen ja, dass jeder weiß, hier kannst du Burger kaufen. Anders schaut es jetzt aus eben mit diesen beiden PDAs. Und eine Möglichkeit, sich eine Verbindung, die einmal ausgehandelt wurde, zu recyceln und eben zwei anonyme Geräte wiederzuerkennen, wollte ich auf den nächsten beiden Folien noch zeigen, so es euch interessiert, oder wenn ihr sagt, es reicht jetzt dort eh schon, es ist genügend Technik, dann können wir den Parasco auch vorziehen. Mal ein kurzes Votum. Soll ich euch den noch zeigen? Ja, okay, in Ordnung. Dann ganz kurz, ich habe eh nur das vereinfachte Verfahren drauf. Das ist gleich als Vorwarnung, ich weiß, so wie es da steht, ist es imperformant. Die Verbesserungen können wir noch beim Parasco dann kauen oder so. Okay, also was die machen, die beiden Knoten, Node A und Node B, die haben beide einen Sitzungsspeicher, wo die für jedes Gerät, mit dem sie so eine Verbindung erstellt haben, wo sie sich wiedererkennen wollen, eben abspeichern das Schlüsselmaterial, das K, und dann eben so ein Token, so einfach eine Zufallszahl, um damit beide die Sitzung wieder identifizieren können. So, und was die jetzt dann machen, die haben sich jetzt zum ersten Mal getroffen und wollen so ein gemeinsames, so eine Sitzungsinfo speichern. Die vereinbaren einmal eine Nummer, woran sie beide die Sitzung nachher wiedererkennen, und zugehöriges Schlüsselmaterial. Was Zufall? T gleich 88, die Sitzungsnummer, und K, das ist der Schlüssel zugehörig zu der 88, sowas von der Nomenklatur her gedacht. So, Folienübersetzungsfehler. Also beim Wiedertreffen sollte das oben heißen. Läuft jetzt dort Folgendes ab. Der Knoten A fängt an, sich eine Zufallszahl zu wählen, ein N1. Und er geht jetzt dort einfach mal der Reihe nach die ganzen gespeicherten Sitzungen mal der Reihe nach durch, verschlüsselt mit dem jeweils zugehörigen Schlüssel den Namen von der Sitzung, also dieses T, und die Nonce, die er gerade sich ausgedacht hat, und schickt die seinem Gegenüber. Der wiederum, er weiß ja auch nicht, also A muss das machen mit allen, weil er ja nicht weiß, mit wem er redet. Umgekehrt weiß B auch nicht, von wem er jetzt gerade dieses Päckchen bekommen kann, und kann deswegen auch nichts Intelligenteres machen, als wieder seinen ganzen Sitzungsspeicher durchzuprobieren und versuchen, das Ding zu entschlüsseln. Und wenn er es erfolgreich entschlüsselt hat, dann muss hier als T das korrespondierende T rauskommen zu dem Schlüssel, den er gerade ausprobiert hat. Wenn das funktioniert, dann schickt er ein Erfolgsergebnis zurück, nämlich er verschlüsselt die Nonce, die er gerade ja auch entschlüsseln konnte, zählt sie um 1 hoch und nochmal ein N2, um die Frische in die Gegenrichtung auch zu garantieren. Der muss dann nachher mit N2 plus 1 antworten. Und ansonsten schickt er einfach Rauschen zurück. Eine wohlgeformte symmetrische Chiffre hat die Eigenschaft, dass irgendwas Verschlüsseltes vom weißen Gerauschen nicht zu unterscheiden sein sollte. Deswegen, er schickt einfach eine Zufallszahl, der probiert es zu entschlüsseln und guckt, ob hier wieder das N1 plus 1 muss das natürlich heißen, das N1 plus 1 rauskommt. Wenn nein, dann wird der nächste ausprobiert. So, also der ganze Aufwand mit diesen Frische-Geschichten wird deswegen gemacht. Also fangen wir mal vorne an. Die Nonce, die benutze ich mit rein, damit niemand an der charakteristischen Sequenz von ich probiere verschiedene Sitzungen durch wieder erkannt werden kann. Wenn dieses N1 nicht mit drin wäre, sondern ich würde einfach nur über die Sitzungsnummer verschlüsseln, dann wäre die Folge von Paketen immer identisch. Also wenn das jemand abhört, der hört einmal, da sagt jemand erst das, dann das, dann das, und irgendwann später höre ich dieselbe Folge wieder, ja, das wird wohl derselbe Knoten gewesen sein, nicht wahr? Also muss man an der Stelle ein Element mit einfügen, was dafür sorgt, dass dieses Paket jedes Mal anders aussieht. Deswegen ist diese Nonce da. Auf der anderen Seite, der kann es eben, wie gesagt, nur durchprobieren und schickt eine entsprechende Antwort, um zu vermeiden, um zu gucken, also angenommen, der testet jedes Mal die Sitzungen in derselben Reihenfolge, um da ein Informationsleck zu verhindern gegen jemanden, der das einfach von außen abhört, die Geschichte mit den Zufallszahlen an der Stelle. Dass eben niemand sagen kann, naja, okay, da hat er geantwortet, nö, ist nicht, ah, da funktioniert es so ungefähr. Also kaschiert man das an der Stelle auch nochmal. Eine weitere Sache, die passieren könnte, um so einen Knoten B wieder zu erkennen. Also angenommen, jemand hat mitgehört und weiß, wenn Knoten A dieses Paket T88 mit einer Nonce und verschlüsselt schickt, dann kommt hier eine Antwort zurück, also angenommen, dieses N2 wäre nicht da, kommt die und die Antwort zurück, also eine korrekte Antwort. Angenommen, der hat das einmal in Erfahrung gebracht, jetzt könnte ja jemand hergehen und sozusagen systematisch abklopfen. Ich schicke immer jetzt dieses EK88 von 88 und einer Nonce los. Und wenn mir jemand mal mit einem bestimmten Paket antwortet, was ich vorher schon mal gesehen habe, dann weiß ich, ah, das war der, das muss der gewesen sein, weil ich habe gerade ganz frech einfach so eine Verbindung gekapert, in Anführungszeichen. Deswegen wird hier die zweite Nonce eingeführt, damit auch dieses Ding wieder jedes Mal anders ausschaut. Ja? Wie meinst du jetzt?
Also ich muss jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt in dem Paket jedes Datenfeld für sich unabhängig verschlüssel, dann funktioniert das ja nicht, weil der Paketanfang immer gleich ist, auch wenn die Nonce jetzt anders
ist. Die,
also ich muss so verschlüsseln, dass ich das Paket als Ganzes.
Ja. Du konkatenierst die, also du hängst also als Block, den du verschlüsselst, die Nonce einfach an diesen Session Identifier mit dran und das im Block verschlüsselst du dann mit dem Schlüssel. Das ist ein Block, das ist einfach konkateniert und also dieses Komma hier stellt eine Konkatenation dar. Also ja, okay, also verschiedene Optimierungen sind noch möglich. Also wie gesagt schon, das Ganze funktioniert so, du hast dadurch die Anforderungen erfüllt, die Knoten können sich wiedererkennen, sollten sie sich mal getroffen haben. Wenn sie sich vorher nicht kannten, gewinnt keiner der beiden Informationen über den anderen und jemand, der das Ganze mithört, der hat auch nichts davon. Zugegebenermaßen, das Ganze ist jetzt momentan noch ziemlich paketintensiv. Es laufen alle Pakete, also für jeden Cache-Eintrag läuft ein Paket rüber oder ja, man kann es natürlich nochmal optimieren. Immer also die Netzwerkpaketgröße auffüllen mit mehreren solchen Probes. Der muss aber jedes Mal, für jede Probe muss er seinen ganzen Cache durchgehen und das ist natürlich eine relativ widerliche Angelegenheit. Es gibt von dem Verfahren ein, zwei Verfeinerungen, Verbesserungen, wodurch das den Aufwand reduziert. Aber nur um das Prinzip mal vorzustellen, wie man sowas realisieren könnte, denke ich, um das mal zu illustrieren, reicht das Beispiel. Okay, ja, die Ebene drüber, die, da hätte eigentlich noch eine Folie kommen sollen. Na gut, die Ebene drüber, die Applikationsebene, also jetzt haben wir wie gesagt unten die Anonymität, wir haben den Knoten eine Möglichkeit gegeben, verschlüsselt zu kommunizieren oder sich sogar wiederzuerkennen, um irgendwelche Informationen, die man vorher mal ausgehandelt hat, wieder zu recyceln. Die Anwendung, die dann oben drüber läuft, wie gesagt, ich hatte es vorhin mal gesagt, die Sache mit der Kontrolle des Informationsflusses. Ideal wäre es natürlich, wenn man jetzt das Beispiel hernimmt mit ich nutze unterwegs irgendwelche Dienste, die mir angeboten werden, wenn die Dienstesprache, also diese Angebotssprache, ein festes Mapping auf bestimmte Daten, die dann übertragen werden, zulässt. Also sozusagen die Dienstebeschreibung sagt mir schon aus, ich muss diesen Dienstaufruf zu machen, muss ich übertragen, keine Ahnung, den Vorname zum Beispiel. Wenn das da fest mit drin steht, könnte man auf diese Weise eine automatische Kontrolle des Datenflusses sogar realisieren. Und dann kann so ein Gerät tatsächlich entscheiden, sagen, okay, das sind alles unkritische Dinge, jetzt will mein Gegenüber, der Dienst möchte jetzt die und die Informationen wissen und je nachdem, wie das ganze System gestrickt ist, muss es den Benutzer fragen, willst du weitermachen, jetzt kommen personensensitive Daten ins Spiel oder aber es geht insofern automatisch, dass bestimmte Dienste als vertrauenswürdig klassifiziert sind, bestimmte Infos zu erhalten. Genauso hat eben auf die Weise das Gerät dann tatsächlich die Chance, wenn es kommuniziert mit einem Dienst, Buch darüber zu führen, wem habe ich was schon erzählt. Also dann wäre man an dem Punkt, wo man tatsächlich seine Daten wieder im Griff hat. Okay, Was man jetzt also gesehen hat, also eine Kontrolle über die eigenen Daten, man kann es realisieren. Privacy, dieser Begriff geht über deutlich mehr als über, naja, da verwendet man halt Pseudonyme, was man leider viel zu oft hört. Auf den unteren Schichten im Netzwerkstack ist die Sache mit dem Pseudonymwechsel eben wichtig. Auf der Anwendungsschicht hat man eine individuelle Behandlung. Wie gesagt, Datensparsamkeit und Sessionlänge sind zwei Parameter, die man im Blickfeld haben muss. Was den Design-Prozess von solchen Programmen angeht, also mein persönliches Gespür jetzt dafür, wie sich jetzt halt meine Arbeit so entwickelt hat. Früher, also das, was man früher immer gepredigt hatte, als erstes mal, wenn man eine vernünftige, sichere Anwendung schreiben möchte, zuerst kommt das Security-Konzept und danach schreibt man die Anwendung. Nicht umgekehrt, ich baue eine Anwendung und danach flansche ich halt so ein bisschen Sicherheit dran. Vor die Security muss eigentlich die Forderung nach der Privatsphäre gestellt werden. Weil wir haben vorhin bei den Schlüsselaustauschgeschichten gesehen, manche Verfahren wie die Standardantwort PKI oder sowas funktionieren nicht, wenn man Privatsphäre oder nicht so ohne weiteres, wenn man die Privatsphäre erhalten möchte. Da muss man sich andere Sachen überlegen an der Stelle. Also man muss eigentlich schon, bevor man anfängt, die Security-Mechanismen zu designen, muss man sich erst schon vorher einmal Gedanken machen, wie schaut es mit der Privatsphäre aus, was will ich da schützen und ja, welche Kryptoverfahren oder welche Algorithmen fallen dadurch einfach schon flach, weil sie das nicht gewährleisten können. Und erst danach konzipiert man die Anwendung. Okay, trockener Mund. Ich wäre am Ende soweit. Entweder Fragen direkt oder... Also wenn es jetzt was direkt gibt, es gibt ja vielleicht ein paar Leute, die nicht zum Parasco mitgehen. Jetzt bitteschön. Ansonsten war schön, dass ihr nicht eingeschlafen seid. Danke fürs Zuhören.